Was ist denn das für eine Melodie? Da kommen zwei Typen, ey, ich kenne die. Das sind der Olli und der Böhmermann. Ja, fest und flauschig fängt jetzt an. Und alle Pardiners am Bock, alle Pardiners sind heiß und alle Pardiners sind dabei, weil alle Pardiners wissen, es geht los hier mit fest und flauschig. Jeder Wett hat seine große Chance. Hier kommen die Bitches aus der Medienbranche. Sie haben beide kurze Hosen an. Hey, am Oberschenkel klebt Knoten dran. Und alle Pardiners sind heiß, alle Pardiners sind dabei, alle Pardiners wollen den Sound hören und lieben den Scheiß. Ja, 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 ja. Hör ich da etwa Kartoffelschips? Wie Politik und mein Maulschmützchenwitz. Und alle Pardiners sind am Bock, alle Pardiners sind dabei, alle Pardiners, alle Pardiners, alle Pardiners, alle Pardiners, alle Pardiners, alle Pardiners.
Ey, Jan. Ey, oh, sind unsere Pratinas alle da? Was meinst du?
Pratinas! Hey. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Es ist 26. Sonntag, der 26. Mai.
Ey, Jan, schön, dich wieder zu hören.
Schön, dich wieder zu hören, Olli. Wir haben uns lange nicht mehr gehört.
Wir haben uns echt lange nicht mehr gehört. Das liegt daran, dass ich echt richtig krank war und wir eine Sendung ausfallen lassen haben. Aber jetzt bin ich wieder mit völliger erstarkt bin ich, wie Ned Stark in der letzten Folge von Game of Thrones, der wiederauferstandene König.
Wieder auferstanden. Das hätte ich nicht gedacht, dass in der letzten Folge nochmal der Ned Stark wiederkommt das, und alle umlegt.
Alle umnimmt. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Es tut mir nochmal wahnsinnig leid, dass letzte Woche die Folge ausfallen musste. Aber Jan, ich war wirklich so K.O. Ich habe gebrochen. Du hast nicht übertrieben mit deiner Notsendung, mit der Beschreibung meines Zustandes. Allerdings war es wirklich ein kleiner Blitzkrieg innerhalb meines Körpers. Jetzt geht es mir schon wieder ganz gut. Wir haben aber auch eine Woche später.
Habt ihr bei dem richtigen Blitzkrieg auch Deutschland gewonnen in deinem Körper?
Letztendlich Europa gewinnt in meinem Körper, weil wir stehen kurz vor der Europawahl. Europa pulsiert in meinem Körper, in deinem auch. Jan, es ist so viel passiert. Meine Oma ruft täglich an und fragt, wo bist du? Was ist mit dem Böhmi? Ich bin so krank, ob ich krank bin.
Ich bin so im Arsch. Es ist wirklich eine anstrengende Woche gewesen. Wir haben gestern eine Folge von unserer hier ZDF-Sendung Lass dich überwachen aufgezeichnet. Megamäßig Leute reingelegt. Dann eine Doppelaufzeichnung vom Neo-Magazin. Dann kam dieser Countdown, alles Monate im Voraus geplant, ein unfassbarer Aufwand. Weißt du, wir wollten einen coolen Song machen mit allen Comedy-Shows aus ganz Europa und du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein unglaublicher Aufwand ist, mit diesen ganzen verschiedenen Sprachen und das alles zu organisieren. Da haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir Monate mit verbracht und haben versucht, es irgendwie einigermaßen ein bisschen cool hinzubekommen. Es war wirklich eine Praxisübung in Sachen europäischer Diplomatie. Das ist alles diese Woche gewesen. Dann Österreich ist
Österreich ist gefallen. Österreich ist gefallen.
Ja.
Genau wie die Mauern von Westeros. Also es ist wirklich viel passiert, Jan. Game of Thrones ist zu Ende. Du bist in den Schlagzeilen wieder gewesen, weil du der Macher hinter dem Video. Du bist der Macher hinter allen sowieso, Jan.
Das Geile ist an dieser Geschichte, weißt du, egal was ich jetzt sage, ich habe mir schon eine Medienstrategie überlegt. Ich weiß genau, jetzt hören ganz viele von diesen kleinen hier media.de, diese ganzen Journalisten, die alle versuchen, Sachen abzutippen. Erstmal ganz kurz, ich grüße euch, ihr kleinen Wichser und Wichsetten. Keiner mag euch, ihr habt keine eigenen Informationen, ihr geiert jetzt hier noch irgendwas, woraus ihr Schlagzeilen machen könnt. Und pass mal auf, folgender Trick. Egal, was ich sage, ob ich jetzt sage, ob ich nein sage, jede Andeutung wird sowieso irgendwie interpretiert. Deswegen ich sag einfach gar nichts.
Ich habe aber verschiedene Gerüchte gehört. Ich habe gehört, das Video mit dem Strache ist 6 Stunden lang. Es wurden nur 20 Minuten ausgestrahlt. Und in den anderen 5 Stunden gibt es einen riesigen Gangbang. Und du sollst auch noch vor der Kamera vorkommen. Ist es so richtig, dass du am Ende die Hüllen fallen lässt und sagst, ach komm, Kamerakind, kein Bock mehr. Was da passiert, da bin ich jetzt auch mal mit dabei. Und deswegen gibst du die 26 Minuten.
Weil im Rest hat Böhmi mitgefickt.
Genau, Reste ficken mit Böhmi.
Was mich an dieser ganzen Geschichte wirklich tief im Herzen berührt, dass Ibiza, eine Trauminsel, hat ihre Unschuld verloren. Und weißt du, und ich muss an dieser Stelle...
Nee, ich glaube, das hat in den 80ern Sven Feth schon hingerichtet, da irgendwie in Ibiza. Als ja. Liquid Ecstasy noch unbekannt war bei den Einheimischen. Also egal, aber auf alle Fälle, Ibiza steht mal wieder in Schlagzeilen. Die vergessene Insel ist mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten.
Und ja,
das
Mallorca,
ist das Schönste, Schönste an dieser Geschichte.
Ja. Dieter Bohlen featuret Mallorca in jeder zweiten Insta-Story, dreht da seine Videos. Ich habe übrigens das Video, was Dieter Bohlen gerade plant zu drehen. Er hat so ein bisschen was erzählt, er will das jetzt alles Freestyle machen, selber Regie, selber Kamera und so. Und ich schwöre, er ist 100% inspiriert von Capital Bras Version von Cherry Lady. Das Video, was sie, glaube ich, in einem halben Tag gedreht haben. Nicht wie er das kennt, mit so 80 Mitarbeitern hinter der Kamera oder sowas, sondern einfach so mit so einer kleinen Minikamera fertig gedreht. Und er macht das jetzt auch. Er will jetzt auch den Capital Bras-Style. Er macht Brasa-Louis und dreht auf Mallorca gerade. Aber Ibiza ist tatsächlich, das ist ganz angenehm, dass die Insel mal wieder ein bisschen da ist. Und das wirklich das Positive an der ganzen Geschichte. Und da möchte ich mal diese Plattform hier bei Spotify, bei Fest und Flauschig nutzen. Und ich weiß, wir haben eine Connections in die Musikwelt, dass die lange vergessene Band Wenger Boys in Österreich eine
Naja, die habe ich auch schon mit meinem Hund im Schnee ganz schön gefeatured. Das sind doch die mit dieses Lied, das der Klassiker.
Genau, oder boom, 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 I want you in my room, let's spend the night together. Oder halt, wow, we're going to Ibiza, wow, back to the island. Die Wenger Boys haben den Soundtrack zu diesem Kartenhaus, was da eingestürzt ist, in Österreich geliefert. Und ich finde, ich würde gerne diese Plattform nutzen. Ich würde mir eine Sache wünschen. Also ich verrate gar nichts. Vielleicht, weil es nichts zu verraten gibt. Vielleicht aber auch, weil ich in Wirklichkeit mich in den Kopf vom HJ Strache gehackt habe und dort einen Kurzschluss verursacht. Es ist alles möglich. Also ich traue mir selbst alles zu. Ich weiß von nichts, aber ich traue mir alles zu. Und deswegen würde ich mir zum Dank dafür, für was auch immer, würde ich mir wünschen, dass Österreich auf dem Heldenplatz die Wenger Boys spielen lässt. Weißt du, in Wien. Dass sie ihren eigenen David Hasselhoff Mauerfall 89 Moment haben, aber mit den Wenger Boys.
Und dann vielleicht können wir ja alle Fest- und Flauschig-Hörer in Österreich, also es sind vielleicht nicht mehr so viele, das ist ja auch nicht nur Freunde in Österreich gemacht, das kann man vielleicht auch an dieser Stelle mal sagen.
Ja,
ein Flashmob, ein Wenger Boys Flashmob, ist das noch angesagt?
Flashmob, nee, Flashmobs macht man nicht mehr, ne? Macht man gar nicht mehr, nee. Aber das wäre schön, wenn die einfach so, stell mal vor, die würden ein Benefits-Konzert machen oder einfach so for free. Ich wette auch, die Wenger Boys ist so eine 90er, so eine sehnige 90er-Truppe. Da gibt es bestimmt 8 oder 9 Versionen von, die immer durch ganz Europa über die Dorffeste touren. Die Wenger Boys
das waren 3 Mitglieder, die haben sich alle zerstritten und machen alle unter die Wenger Boys und dann noch so einen zweiten Namen, so The New Wenger Boys oder The Old Wenger Boys oder Wenger Boys Reunited. Jeder sein eigenes Ding. Das haben mehrere Bands machen sowas, leider.
Um die Markenrechte zu umgehen, dann irgendwie Wenger Boys mit Z und so. Es gibt bestimmt mehrere Wenger Boys-Formationen, die man buchen kann. Und ich glaube, das ist kein großer Aufwand, die auf eine Bühne zu stellen. Ich glaube nicht, dass die mit der Liveband. Sag mal, hatten wir nicht die Wenger Boys vor kurzem sogar in der Sendung, wo ich dir was aus der Biografie vorgelesen habe? Ich glaube schon. Also,
Die Wenger Boys sind also mal, die sind gar nicht so unpopulär. Die haben schon einige, die sind auch in dem Film von Heinz Strunk, glaube ich, dieser Jürgen Dose-Film, da sind die auch vertreten. Also,
wenn du immer noch über bist aus den 90ern und da immer noch ablieferst, immer noch Auftritte machst, das ist schon nicht ganz so schlimm. Und sie haben wirklich fatale Ohrwürmer produziert. Also, die Wenger Boys auf dem Heldenplatz, irgendwie, keine Ahnung, nächste Woche. Ich weiß nicht, wie man das jetzt möglich machen kann, aber ich werde alles, was mir zur Verfügung steht, werde ich da reinschmeißen. Einfach just for fun.
Vielleicht gibt es noch einen 90er-Euro-Spezialisten, der mir folgende Frage beantworten kann. Kurz mal ein kleiner Sidefact. Captain Jack in den 90er Jahren, kennst du auch noch? Ayo, Captain Jack. Captain Jack! Im ersten Video war es aber nicht Captain Jack, sondern ein schwarzes Model. Erst ab der zweiten Platte hat der Original Captain Jack sich bemerkbar gemacht. Er war deutlich untersetzter und kleiner als der erste Captain Jack, war aber der echte Captain Jack. Der ist dann aber irgendwann gestorben. Ich glaube, aus Mosambik kam der oder so. Der ist irgendwann gestorben, ich glaube, im Herzinfarkt oder so, aber die Musik ging auch derbe auf die Pumpe. Also das muss man sagen. Und dann, war echt krasse Mucke. Und dann macht jetzt aber seit neuestem wieder ein Captain Jack weiter. Und ich frage mich, wenn der echte tot ist, ist das dann wieder der Model Captain Jack aus dem ersten Video oder gibt es jetzt einen ganz neuen Captain Jack? Die Captain Jack-Frage, wenn die mir einer genau erklären könnte, einfach mal in der Mail, würde ich mich bedanken. Aber zurück zu den Wenger Boys und vor allem zu Österreich. Hast du eigentlich Angst, wollte ich dich fragen, weil der Strache hat auf Facebook geschrieben, wir werden die Hintermänner dieser kriminellen Aktion ausfindig machen und bestrafen. Das irgendwie, ja, keine Ahnung.
Also es ist ja nicht so, dass dieser ehemalige Vizekanzler nicht schon vorher Sachen geschrieben hat auf Facebook in meine Richtung oder in die Richtung der Spaßvögel. Und ich kann nur hoffen, dass da die Staatsanwaltschaft sich drum kümmert. Aber ich glaube, das Interessante ist ja diese Detektivarbeit und alle Leute versuchen da jetzt irgendwie da rauszufinden, wer das war. Ich finde eigentlich viel brisanter und viel erschreckender und viel, viel schrecklicher, was man da gesehen hat. Also ich finde, ich habe diese Sachen am, wann kam das raus? Letzte Woche am Freitag habe ich das zum ersten Mal, habe ich das gelesen und dachte dann, okay, das ist wirklich absolut Hardcore, ne? Also das sind
so Dinge.
Das ist eine derartige Verachtung
für der Prototyp eines schmierigen kriminellen Politikers. Also das muss man ganz ehrlich sagen, wie der aufgezählt hat, wem man dann alles in die Kronenzeitung pushen könnte und wem nicht. Das ist alles so, wie man vielleicht das in seinen Gedanken sich in den 70er Jahren in irgendwelchen Agentenfilmen oder kriminellen Machenschaften zwischen Ost und West vorgestellt hat, aber nicht im Jahre 2019 in Europa.
Ja, und ich glaube ganz ehrlich auch, dass diese ganze, was immer so kolportiert wird, dass da die mit Russland paktiert haben und sowas. Ich glaube, wenn da irgendwie ein Pakt war oder sowas, ich glaube schon, dass das Russland ziemlich unangenehm ist. Stell dir vor, du hast halt irgendwie so ein paar Leute am Laufen und denkst, das sind so deine, dann passiert da so eine Scheiße. Das ist ja auch nicht gut. Selbst für so ein Land, selbst so ein Land wie Russland hat ja irgendwie ein Image. Da muss man irgendwie schon mal gucken, dass man da jetzt nicht, dass sie so ein paar Leute organisieren, die so einigermaßen.
Du meinst, das ist selbst den Russen peinlich, meinst du, ne?
Das ist selbst den Russen peinlich.
Mit der Manipulierung bei der Trump-Wahl geben wir gerne zu, war eine dicke Nummer, ja. Haben unsere Hacker gemacht, hat der Chaos Computer Club aus Moskau gemacht, da sind wir auch stolz drauf. Aber die Nummer hier, da distanzieren wir uns eindeutig.
Da müssen wir mal ein Riesen-Sorry sagen. Und wir haben damit nichts zu tun, so dilettantisch machen wir das nicht.
Nee, aber da wird der schwarze Peter in die Ukraine weitergeleitet, vielleicht. Das war
ja, aber pass auf, neue Verschwörungstheorie. Ich glaube, dieser neu gewählte Ukraine-Präsident, das ist ja ein Komiker. Und weil wir Komiker ja alle in einem geheimen Netzwerk miteinander verbunden sind, das weißt du ja.
Er ist kein Komiker, er möchte Stand-Upper genannt werden. Er sagt, wenn er er ist kein Komiker, Stand-Upper möchte er genannt werden.
Wie Enissa Armani, ist da ganz unangebracht. Komiker möchte er nicht genannt werden, sondern er ist jetzt Präsident.
Peinlich ist das, wenn man Komiker ist, das ist mega peinlich.
Naja, wir unseriösen, peinlichen, na gut, wir Stand-Upper sind in einer großen WhatsApp-Gruppe, wie so eine große, weirde Familie, alle drin. Und da sprechen wir uns ab, wie wir die Welt lenken. Wir sind es nämlich in Wirklichkeit. Es ist nämlich gar nicht, diese alten antisemitischen Verschwörungstheorien, sondern in Wirklichkeit wird die Welt zusammengehalten von Komikern, die sich über WhatsApp absprechen. Und ist alles generalstabsmäßig geplant.
Eine große WhatsApp-Gruppe regiert die Welt, ja.
Ja, und dann kam irgendwann aus der Ukraine der Befehl, und dann ist das alles los, ging's irgendwann los. Aber mehr da darf ich gar nichts öffentlich drüber sagen. Also was am Ende unterm Strich bleiben soll, ich würde mir wünschen, dass die Wenger Boys ein feuriges Comeback feiern in Wien. Irgendwie die nächsten Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Museumsquartier. In der Mitte vom Museumsquartier, das mag ich da so gerne. Dass die sich da hinstellen und da vielleicht, weil ich glaube, die sind auch da kulant, die würden die da spielen lassen. Kleine Anlage aufbauen und den ganzen Tag aber nur diesen einen Hit. Nur dieses
und nur diesen Anfang in der Schleife. Und was ich mich immer frage bei Österreich, sogar ganz grundsätzlich, also ich ist ja in ein Land, ich glaube ich als Kind, das ist mein erstes Urlaubsland gewesen, ich bin da schon ewig und oft auch so nicht urlaubsmäßig Freunde besuchen in Österreich und so. Es ist ein ganz tolles Land. Was ich mich aber frage, was das der Unterschied zu Deutschland ist, ist nämlich, dass ich einfach alle kenne. Es ist ein derart kleines Land, dass da wirklich jeder mit jedem was zu tun hat. Es ist eigentlich wie so ein kleines Bundesland. Aber dann gibt es als einzige richtig große Stadt auch da Wien nur und wo dann irgendwie die ganze Politik ist, da kennt man sich noch schlimmer, als man sich in Berlin zum Beispiel untereinander auch schon kennt. Das ist alles so ein bisschen kleiner und ich glaube, so eine Geschichte und solche Nummern, das passiert da andauernd. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass auch solche Geschichten schon früher mal anderen Leuten passiert sind. In Deutschland einigermaßen undenkbar, also zumindest in dem Ausmaß, also noch zum Glück, aber das ist, glaube ich, so eine Spezialität von Österreich, so spektakuläre Rücktritte und sowas. Das ist nicht das erste Mal.
Nee, das ist nicht das erste Mal, aber eigentlich ist es ja wirklich auch traurig, wenn man mal sieht, wie groß die FPÖ einfach ist in Österreich. Das ist nochmal ganz andere Verhältnisse im Gegensatz zur AfD und so. Und wenn man das mal jetzt alles ganz humorfrei betrachtet, auch ein bisschen auch dieses Video, ist das auch alles ziemlich deprimierend, finde ich. In so einem Zeitalter, in dem wir sind, noch, dass die Welt sich so gespalten hat zwischen so rechten Idioten, also so einer alten Welt, sage ich mal. Und da kommen wir zum nächsten Thema, obwohl, wollen wir jetzt schon das nächste Thema?
Nein, aber ich will ganz kurz einmal sagen, weil was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also ich kann diesen detektivischen Eifer total verstehen, dass jetzt auch alle, dass alle Journalisten da auch irgendwie hinterher sind. Aber was ich mir wirklich die große Frage, die über allem steht, wie konnte das überhaupt so weit kommen? Ich meine, das ist doch, der ist doch lange an der Macht gewesen. Wie konnte das passieren, das oder zumindest lange in seinem Amt gewesen. Wie konnte das passieren? Wie konnten die Leute sich so hinters Licht führen lassen? Das ist wirklich unfassbar. Wenn nur so ein kleines bisschen von diesem Nie wieder, was man sich irgendwie so halb geschworen hat, halb von seinen Großeltern oder Urgroßeltern mitbekommen hat, wenn das nur so ein kleines bisschen eingesunken ist, dann muss man doch eigentlich sagen, ja, nie wieder, ja, so, also so richtig nie wieder ist das ja ehrlich gesagt nicht, sondern ganz ehrlich, es ist ja wieder passiert. Es ist ja fucking wieder passiert. Und diese Verachtung gegenüber Staat und den Leuten, und das schließt eindeutig auch die Leute mit ein, die den gewählt haben, das ist derart kaltblütig und erschreckend und das war, das ist, finde ich, ein derart, nicht nur als jemand, der von außen Österreich sich anschaut und Österreich so mag, sondern auch, das muss jetzt mal so ganz ohne Spaß, ist das, glaube ich, ein ganz furchtbarer Verrat an allem und selbst an den Leuten, die den gewählt haben, ist das wirklich, sowas ist einfach. Wie willst du denn jetzt mal aus meiner Sozialisation, wie willst du denn einem Polizisten erklären, dass deren Land beschützen soll, dessen oberste Chefs so drauf sind, die das betrachten als ihr Eigentum, die denken, der Staat gehört mir und nicht den Leuten, die mich gewählt haben, die das irgendwie als eine Art Königskrönung verstehen, jetzt mal demokratisch legitimiert zu sein.
Es gibt ja einige auch, die das, Jan, es gibt aber auch wirklich einige, die den wählen und die das gut finden. Da sind bestimmt auch ein paar Polizisten in Österreich dabei. Ich glaube, das ist, glaube ich, generell, das hat nichts dazu, was für ein Amt du, glaube ich, hast oder was für einen Job. Das ist eine grundsätzliche Frage, ob du jemanden wählen willst, der so denkt und so irgendwie sein Land führen will und auch so rücksichtslos da einfach irgendwann, muss ich mir vorstellen, das war eine Villa. Ich weiß nichts drüber, außer mit jemandem Fremden, der kommt.
Ganz Geld kurz, Olli, ganz kurz mal eben. Olli. Ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Was wusstest du vorher und was hast du damit zu tun?
Eine Sache hat mich gewundert. Das war, ich weiß auch, dass es 2017 war, kam Anruf. Das will ich jetzt einmal sagen, weil du hast mich selten angerufen und hast gefragt, ob ich noch Video-Equipment hat. Und von Schulz in the Box habe ich dir mal erzählt, dass ich eine kleine Handkamera geklaut habe damals bei der Produktion. Und da fand ich das schon irgendwie merkwürdig. Dann kamst du auch
wann
noch
war einen das? Tag später. Nee, aber ganz kurz, wann war denn das? Es war nicht im Juli 2017, oder?
Nee, es war ein bisschen vorher. Vorher, da habe ich dir gesagt, ich sitze hier auf den ganzen, das war, als ich umgezogen bin, meine neue Wohnung. Und dann hast du noch gesagt, ja, ich komme vorbei. Und dann bist du extra, nämlich hast gesagt, du hast noch einen anderen Termin wegen deiner Wohnung hier in Berlin, da hattest du noch gar keine. Und hast die Kamera bei mir abgeholt, die ich bis heute auch nicht wiederbekommen habe. Und auch hier mein Iver Walkman mit Kopfhörerfunktion. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Und ich kann nur sagen, dass ich die Sachen nicht wiederbekommen habe von dir. Also ich wasche meine Hände in Unschuld und finde es trotzdem merkwürdig, auch vom Politiker. Wie dumm muss man eigentlich sein? Da kommt eben an, sagt, ich habe Geld, ich kaufe die Kronenzeitung. Das ist genau so, einer ruft dich an, ey Böhmermann, ich kaufe die Bild, komm mal vorbei, dann wird das unser eigenes Ding. Dann machen wir, erzähl mir alles, was du weißt. Ich meine, das hat ja auch ein bisschen was mit Bildung und Rücksichtslosigkeit. Es ist das rein menschliche Ding, das jetzt auf Twitter natürlich alle wieder wissen wollen. Ich habe auch schon gelesen, das war ein am ersten Tag gleich, Böhmermann, das gottverdammte Genie, jetzt hat er einen Tunnel nach Ibiza gegraben wahrscheinlich und hat sich da irgendwie reingelegt. Aber ich finde es auch schön, dass du die Leute im Unklaren lässt, wie es jetzt genau war. Vielleicht weißt du es ja auch nicht. Vielleicht wissen wir es alle nicht. Und vielleicht ist es genauso, wird es genauso ein urbaner Mythos werden oder so wie 9-11. Da weiß ja auch keiner mehr heute, ob es das wirklich gegeben hat.
Gott, ich rede aber auch. Ja, aber weißt du, ich weiß ganz genau, dass alles, was wir jetzt gerade erzählt haben, es gibt da draußen jetzt so kleine Pimmelköpfe und so kleine Schlabberlippen, die da jetzt sitzen, irgendwelche Volontäre von irgendwelchen Boulevardzeitungen, die aus dem ganzen Scheiß jetzt irgendwas machen, was sie verkaufen können und was sich klickt. Und einmal ganz kurz, jetzt mal hier mit der Reichweite von The Power of Spotify. Ihr seid wirklich kleine Wichser. Ihr seid wirklich kleine, kein bisschen an der Aufklärung interessierte Dödel. Kleine Dödel, Dödel, Dödel. Die wichtige Frage, die über allem steht, und jetzt mal ganz dead serious, wie konnte das überhaupt so weit kommen? Wie konnte das sprachlich so weit kommen? Wie konnte das politisch so weit kommen, dass jemand gedacht hat in seiner Position, dass das okay ist und dass das geht? Und ich habe schon viele Politiker mal ohne Kamera reden hören und sowas. Und das ist natürlich ein anderer Ton, als wenn die Kameras angeht. Und natürlich verhält man sich dann anders. Aber eine derartige, das so derart schamlos sein Land verkaufen und zu glauben, dass das irgendwie geil ist. Und dann auch noch zu denken, dass irgendwas anderes daran Priorität hat. Ich kann das verstehen, dass man gerne Sachen schreibt, die gut geklickt werden. Aber die eigentliche Frage und die Beantwortung dauert, glaube ich, ein bisschen länger als einfach mal so in drei Artikeln auf Bild.de oder sowas. Wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das? Und das ist nicht so, dass das keiner gesehen hat. Das haben alle gesehen. Das haben alle gesehen. Ich wette, das ganze Umfeld und ich glaube auch nicht, dass das ein Einzelfall ist, sondern dass das eine Kultur ist, die sich in diese Parteien eingeschlichen hat und mit der diese Parteien in Österreich die FPÖ, in Deutschland die AfD einfach. Das ist deren politische Kultur. Das ist das Game. Das ist diese Revolution, die abfeiern. Und wir machen es anders. Und weißt du, wie sie es machen? Die machen es nicht anders, sondern die machen es einfach fucking genau wie früher. Und die nehmen den Staat und schnappen sich ihn und nehmen ihn aus und verkaufen den Leuten, die sie wählen, das Gegenteil. Und das ist einfach,
ich finde, ja, nicht viel so anders als das, was die AfD auch wahrscheinlich hier gerne machen würde.
Ne? Ja, genau. Also, und ich finde das derart niederträchtig und ich finde das nachvollziehbar, dass Leute da irgendwie die Side-Stories finden, die gut klicken im Moment und sowas. Aber die große Frage, deren Beantwortung alle angeht, ist, wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das so weit kommen? Und es kann mir keiner erzählen, aus dem näheren Umfeld in Wien, in Österreich, es hat keiner gewusst. Es kann mir niemand erzählen, dass es nicht aufgefallen ist, wie so Sprache erodiert, wie bei Facebook irgendwelche Leute aufeinander aufgehetzt werden. Guck dir mal an, ich habe meine Facebook-Seite letzte Woche zugemacht, weil diese Idioten, diese dummen Wichser.
Wollte ich dich fragen, warum hast du sie zugemacht?
Erzähl. Nee, ich hatte einfach dann irgendwann, bei meiner Facebook-Seite habe ich sowieso das Gefühl, die ist in so einem entspannten Germanwings-Segelflug, hätte ich jetzt fast gerade gesagt. Die ist in so einem die ist in so einem entspannten Segelflug. Es macht nie Spaß, da drauf zu gehen. Ich mach's eigentlich nur, weil ich weiß, da sind noch ein paar Leute früher von der Late Line kleben geblieben. Immer nette Leute, mit denen ich irgendwie eine schöne Zeit hatte. Aber eigentlich ist das nicht mehr die Plattform, auf der ich gerne bin.
Das hast du schön gesagt. Ein paar Leute von der Late Line, die kleben geblieben sind und einfach keinen Bock haben, mitzugehen. Und die mag man auch noch. Und dafür mache ich manchmal auch noch mal einen Facebook-Eintrag. So ein paar Leute, die dann auch einen Kommentar. Und dann freut man sich, dass man den Namen liest, den man früher sehr häufig gelesen hat. Das ist sowieso eine schöne Sache daran. Das ist die Nostalgie, die einen bei Facebook hält. Ne? Und jetzt haben sie dich bombardiert oder warum mit Kommentaren oder warum hast du das dann ausgehört?
Nee, es ist einfach, ich lese mir das einfach durch. Das ist nicht so, dass ich das nicht aushalte oder sowas. Ich fand es dann aber irgendwann ab einem gewissen Punkt so derart doof. Und ich finde es einfach die Frage, die über allem steht, wie konnte das so weit kommen und wieso hat das keiner gesehen? Wieso sieht keiner, wie jemand den guten Willen von diesen nicht sehr schlauen Leuten, die diese Partei wählen, das ist ja aus welchen Gründen auch immer, aber wie konnte das so weit kommen, dass Leute diesen guten Willen oder diesen Willen nehmen, den sich aneignen und so eine Scheiße fabrizieren, so auf demokratische Prinzipien pfeifen, Dinge sagen, wie die Politik steht über dem Recht, das hat der Innenminister gesagt, der jetzt zurückgetreten ist, die Politik steht über dem Recht, also das Grundprinzip von so modernen, liberalen Demokratien, wie auch unsere eine, ist in Frage stellt, dass nämlich nicht das Recht über allem steht, sondern dass es Leute gibt, die ein bisschen gleicher sind als andere, nämlich Politiker, die an der Macht sind. Wie jemand sich dann die Polizei greifen kann, die mit paramilitärischen Uniformen ausstattet und da so eine dicke Eiernummer draus macht, als würden Polizisten in ihrem Leben nichts anderes wollen, als geile Waffen haben. Polizisten sind doch nicht drauf aus, eine geile Uniform, also die meisten Polizisten, die allermeisten Polizisten, die meisten, die ich kenne, sind ganz normale Leute, die in irgendwelchen, wirklich dieses alte dieses Polizeilied aus den 80ern, das stimmt nämlich, weißt du, hat eine Frau und zwei Kinder, wohnen irgendwo in der Vorstadt, meistens nicht da, wo das Revier ist, damit sie ein bisschen Ruhe haben privat und entspannt durch ihre Nachbarschaft laufen können. Die meisten arbeiten viel zu lang, die haben Überstunden abzufeiern. Die Leute, die haben Schiss, dass die quasi, die haben Überstunden, werden zu schlecht bezahlt. Die Verwandten und die Frauen und die Kinder sind nicht mehr so sozial abgesichert wie früher. Es gibt irgendwie Druck von oben, zu viel Arbeit und die Not ist nicht, dann nimmst du nicht irgendwelche Gesetze, gibst denen jetzt irgendwelche Taser in die Hand, sondern musst dich darum kümmern, dass denen vernünftig irgendwie, dass die Arbeit respektiert wird. Und die Polizisten könnten vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, indem sie sich einfach vernünftig verhalten und nicht irgendwie so ein Assi-Kram machen und dann irgendwie einen auf dicke Hose machen. Weil letztlich sind das, ich finde die Idee von Polizei, die aus der Bürgerschaft hervorgeht und nicht irgendwie so eine militärische Kacke ist, ist schon eine gute Idee. Und weißt du, man kann jetzt sagen, Polizei und so, schwierig und so, aber es ist letztlich, früher oder später rennt jeder zur Polizei, haben wir öfter auch schon in der Sendung drüber gesprochen, und sich dann da, wie in Österreich, der Innenminister, die Polizei zu schnappen, die zu instrumentalisieren und zu so einem autoritären Druckinstrument zu machen. Die meisten Polizisten, die ich kenne, haben da absolut keinen Bock drauf. Und ich finde, das ist nicht angemessen dem Jahr 2019 und dem Zivilisationsgrad, den wir für uns alle in Anspruch nehmen. Die große Frage ist, wie konnte das so weit kommen? Und keiner kann mir erzählen, dass er das nicht gesehen hat und dass das nicht irgendwas ist, wo man hätte mehr machen können. So. Und das ist, weißt du, das macht mich einfach wütend. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute, ganz ehrlich. So, und dass ihr jetzt irgendwelche komischen Side-Stories aufmacht, das klickt sich gut und sowas. Aber kümmert euch nochmal, verdammt nochmal, um die Frage, um die es wirklich geht. So.
Hier ist Fest und Flauschig. Dicke Sahne ist der Titel der heutigen Sendung, weil wir heute eine extra schöne dicke Sendung machen. Ja, dicke Sahne richtig. Für euch. Das ist der Titel. Wir schlagen die Sahne richtig dick und hauen sie dann auf einen gut belegten Kuchen. Es gibt viel zu besprechen. Ich habe den neuen Elton John Film gesehen, Jan. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Dann gibt es auch noch ein Video, die Zerstörung der CDU. Muss ich dich auch fragen, wie deine Meinung zu dieser ganzen Situation ist. Viel Politik vielleicht heute. Vorher aber erstmal zum Runterkommen nach dem Österreich-Thema würde ich sagen, ein kleiner Song von mir auf die Playlist. Und zwar Morris Sie ist jetzt 60 geworden, gerade gestern. Heute ist Donnerstag.
Ey, nicht schlecht.
Gestern ist Morrissey 60 Jahre alt geworden. Er hat es tatsächlich geschafft, 60. Es fällt schwer, ihm alles Gute zu wünschen irgendwie. Aber nichtsdestotrotz...
Doch, eigentlich muss man gerade ihm alles Gute wünschen. Also alles ja. Gute, auf das ist besser. Auf das er nicht eines Tages irgendwie in Ibiza geschnappt wird. Mit irgendwie so einem runtergelassenen V-Ausschnitthemd. Völlig...
man weiß nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht, wo er gerade ist, wie sein Zustand ist. Aber vielleicht erinnert er sich noch. Vielleicht der Song auch drauf. Kann man auch ruhig zweimal auf die Playlist packen. Aber There's a Light That Never Going Out, That Never Goes Out von The Smiths.
Ja, einer der schönsten Songs. Ich möchte mit einem lieben Gruß an unsere Freunde, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im wunderschönen, frühlinghaften, sonnenaufgangs, blumenblühenden Österreich, in dem die Stimmung irgendwie so, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber in dem die Stimmung so gelöst scheint seit einigen Tagen. Das Lied von dem großartigen Josef Harder, So ist das Leben, So ist das Leben, von seinem Album Privat aus dem Jahr 2013 auf die Fidi und Bumsi Playlist tun. Und
super.
Ich würde mir an dieser Stelle nochmal wünschen. Und ich würde mir nochmal wünschen, vielleicht nochmal ganz kurz, warte mal, wie heißt das Lied von den Wenger Boys? Das tue ich einfach mal drauf. Wenger Boys.
We're going to.
Komm, und nochmal von den Wenger Boys. We're going to Ibiza. Auch nochmal auf die Playlist drauf.
Sue weiß bestimmt, wie das Lied heißt, weil es war doch ihre Zeit. Damals Hot Pants Ibiza 1995. Sue Holder war da mittendrin. Da bin ich mir ganz sicher. Ich schwöre dir. Und das damals noch mit Arschgeweih inzwischen weggelasert. Jetzt ist sie angekommen wieder bei uns in der Medienwelt. Aber wie war das eigentlich damals rumzuknutschen zu dieser Musik zu? Bist du eigentlich da?
Ich bin da, es war so schön. Es war so
aber
schön.
Du bist doch ein 90er-Mädchen. Hast du so Erinnerungen zu Mr. President und zu all diesen Songs?
Ja.
Das
ist alles auf meiner persönlichen Playlist.
Auf deiner persönlichen Festplatte.
Captain Jack, Roxette, alles.
Ich köpfe mir jetzt ein Bierchen, Leute. Ich muss mich wirklich betrinken. Ich habe jetzt meine Kiste Bier, die ich mir gekauft habe, die hier steht in meinem kleinen Studio, ist fast leer getrunken. Das will echt was heißen. Und wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig. We're going to Ibiza von den Wenger Boys und So ist das Leben von Josef Harder mit lieben Grüßen nach Österreich. Und Olli hat There's a Light, The Never Goes Out von Morrissey. Und wir sind gleich wieder da bei Dicke Sahne. Mit
Fest Dicke Sahne. So, Jan, trink erstmal ein Schnäppchen jetzt. Komm.
It's about love, it's about peace, and it's about craziness. It's your energy, it's our music, it's the lifestyle we're living. It's about love, it's about peace, and it's about craziness.
Yeah.
Ibiza-Stimmung bei Fest und Flauschig. Herzlich willkommen am 26. Und für alle, die jetzt gerade aufgestanden sind oder die das schon in der Nacht hören, der 26. Mai ist in Deutschland der Tag, an dem die Europawahl stattfindet.
Richtig.
Diese Europawahl ist, ich kann diese Scheißpullis nicht mehr sehen, diese verwichsten Hoodies mit diesem Logo. Ich muss nach dieser Europawahl, ich brauche eine Auszeit vom Europa-Logo. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr
Aber trotzdem sehen. Kann man jetzt auch mal sagen, bevor die Wahl jetzt, also wer jetzt gerade noch überlegt, gestern derbe gefeiert und nicht zur Wahl gehen will und trotzdem den Zettel da liegen hat, geht doch nochmal dahin. Das ist auch ein cooler kleiner Gang und wählt das Richtige. Und außerdem, wie gesagt, das Klassische irgendwo in so einer Musikschule oder so ein Gymnasium, was man sonst nie von innen sehen würde, einfach mal da irgendwie einen Wahlzettel in die Urne zu werfen, ist gar nicht mal so verkehrt, oder?
Also wir wollen jetzt hier nicht so Bundeszentrale für politische Bildung und so.
Nee, aber ich finde es trotzdem ehrlich, wichtig.
Nee, schleppt heute eure kranken Verwandten aus dem Pflegeheim in die Wahlkabine, helft denen beim Wählen oder sorgt dafür, dass sie das da selber hinbekommen. Heute wird gewählt, Leute. Und das ist zwar nur eine Europawahl, aber offenbar ist Europa das neue Deutschland. Europa ist the next big thing. Und das muss man, damit man das zumindest ein bisschen bigger macht, als es jetzt noch ist und damit es besser funktioniert, als jetzt schon ist, damit es besser funktioniert, muss man heute wählen gehen. Geht wählen. Ich habe schon Briefwahl gemacht vor 2 Wochen. Ich bin unbestechlich, aber auch schon seit 2 Wochen. Das ist nicht
Ich wollte Briefwahl machen, jetzt gehe ich doch Sonntag hin. Ich gehe jetzt hin. Ich komme sogar extra früher aus Hamburg heute zurück, obwohl ich gerade in Hamburg bin. Jetzt gerade nicht, aber ich fahre morgen. Also egal, Leute können uns schon folgen. Jan, das waren wirklich aufregende Tage letzte Woche auch. Ich war ja ziemlich krank und habe dann trotzdem meinen noch nicht richtig fitten Körper am Montag nach London geschleppt, um mir den Elton John Film anzugucken. Und darüber will ich kurz mit dir reden, weil eine Sache kann ich dir jetzt wirklich sagen, du wirst diesen Film lieben. Du wirst diesen Film über alles lieben. Das ist der schönste, beste Musikfilm, den ich seit langem gesehen habe. Vergiss den Mötley Crüe-Film und auch der Queen-Film erreicht wirklich nicht diese Tiefe. Das Ganze drumherum war für mich gar nicht so wichtig. Also ich wurde wirklich von Paramount eingeladen und war dann da und es war auch ein bisschen
enttäuschend. Oh, da müssen wir ganz kurz, darf ich mal ganz kurz was sagen, weil ich es klingt nämlich gerade schon so, als würdest du von Paramount eingeladen. Du bist aber trotzdem kritischer Journalist geblieben die ganze Zeit.
Kritischer Journalist geblieben, absolut. Ich bin ja, ich erzähle, das klingt jetzt dann doof. Du weißt auch selber jetzt mal Hand aufs Herz, dass ich öfter mal irgendwo Einladungen hänge und wer auch genau mich verfolgt, weiß, wie selten ich zu sowas gehe, wie selten ich so eine Einladung annehme. Und das, ich habe aber gewusst, den Elton John Film in London zu sehen, vielleicht sogar in Anwesenheit von Elton John, so wurde es mir nämlich versprochen, hätte mich wahnsinnig glücklich gemacht. Dann war aber unsere kleine Abgeordnetengruppe aus Deutschland in einem kleinen Nebenkino, also wirklich so Wohnzimmerkino, wo so 40 Leute reingepasst haben und wir waren völlig abgeschlossen. Die hässlichen Deutschen durften nicht mit in den großen Saal, wo Elton John mit seinen Freunden gefeiert hat und musste den Film in einem sehr, sehr kleinen Kino sehen. Das war ein bisschen schade, war ich ein bisschen enttäuscht. Trotzdem muss ich eine Sache sagen, das ist ein unglaublich guter Musikfilm und ich werde dafür jetzt auch nicht bezahlt und ich war da, ja, mein Gott. Und ich würde jetzt auch gar nicht drüber reden, wenn ich nicht wirklich so begeistert wäre.
Du bist von dem ein Influencer. Film. Du bist nämlich ein Influencer.
Ist mir scheißegal,
weißt du, was ich in weißt, was mir Leute geschrieben haben, was mir gehässige Fest- und Flauschig-Zuschauer geschrieben haben? Die haben gesagt, ey Jan, sauf dir doch mal einen an, geh zum roten Teppich und mach Jan Böhmkowski und verarsch Olli. Hat mir einer geschrieben, ehrlich. Ich habe kurz überlegt.
Weißt du, was hätte ich auch, weißt du was, ich hätte mir auch einen angesoffen und hätte was gemacht, aber ich war noch richtig krank von den Tagen davor. Ich bin da hingegangen mit wackeligen Beinen und hab mich da hingestellt und die waren alle ganz nett. Muss ich jetzt gar nicht um das Drumherum reden. Der Film selber betrachtet das Leben von Elton John, vor allem die traurige Seite seines Lebens. Elton John ist ein ungeliebtes Kind gewesen und seine Mutter und sein Vater haben sich relativ früh getrennt und die traurigste Szene in dem Film kann man ruhig erzählen, die einem wirklich das Herz zerbricht, ist, wie er Jahre später seinen Vater trifft, der nochmal eine neue Familie gegründet hat und einfach keine Gefühle für ihn aufbringen kann. Und diese ganze Ungeliebtheit spiegelt sich durch den Film. Es ist ein Musical-Film, deswegen wirst du ihn lieben. Es ist unheimlich viel. Der Hauptdarsteller singt die Songs selber in 9 Varianten, die alle wirklich gut komponiert worden sind. Und am Ende sitzt man da und denkt, krasses Leben, geiler Typ, willst du nicht mittauschen? Und I'm Still Standing, die Version am Ende, also das beleuchtet alles. Wusstest du, dass Elton John nie einen Text geschrieben hat? Das wusste ich gar nicht so genau, sondern nur Musik gemacht hat. Er hat mit dem
Egglestone.
Nein, nicht Bernie. Elton John und jetzt tippe ich mal
Bernie
ganz
Sanders.
Kurz. Bernie Sanders. Nee, Bernie Nein. Taupin. Bernie Taupin, glaube ich, war das.
Der hat die Texte geschrieben,
Der Bernie Taupin hat die Texte geschrieben. Das ist eine 50 Jahre anhaltende Freundschaft zwischen den beiden. Es wird in den 70er, 80er Jahren, dann war er noch nicht geoutet. Elton John konnte seine Homosexualität noch nicht zeigen und war deprimiert, lebte oft drogenabhängig gewesen. Dass der noch überlebt hat und sich da rausgeboxt hat, ist auch ein kleines Wunder. Was man ja auch noch sagen muss, der hat ja auch vielen anderen Promis aus der Drogenpatsche geholfen, die sich dann an ihn gewandt haben. Zum Beispiel Eminem. Eminem, der irgendwie tablettenabhängig war oder so, hat dann Hilfe bei Elton John gesucht.
Das habe ich auch schon gehört, dass Elton John so eine Art Anlaufstelle ist für gestrauchelte Prominente und denen einfach hilft. Ich frage mich, was hat er da für eine Auswahlmuster? Prüft er die Leute nochmal vorher, die irgendwie da wieder auf die Beine stellt? Weil ansonsten hätte ich so ein, zwei Leute, die gleich, glaube ich, gerade auf der Suche sind nach jemandem wie Elton John.
Ja, da gibt's einige, die sollten Elton John, wahrscheinlich hat er nicht so viel Zeit. Eine große Schwäche hat Elton John immer noch, das wird am Ende des Films nochmal schön gezeigt. Ist einfach ein Shop. Ja, das auch Penisse vielleicht, obwohl er ist ja glücklich verheiratet mit seinem Lebensgefährten und hat 2 Kinder adoptiert. Und er ist ein Shopping-Süchtiger, also er gibt unfassbar Geld für Shopping-Scheiße aus. Und er ist auch, ich habe ihn getroffen, also nicht getroffen, sondern gesehen, er ist an mir vorbeigefahren in so einem kleinen Papamobil. Aber der einzige von uns,
ist er, sag mal, ist, ist er klapprig so ein bisschen. Er ist vorbeigefahren im Papamobil. Ist er ein bisschen klapprig?
Ja, er hat was mit der Hüfte. Er hat was mit der Hüfte ein bisschen. Das merkt man. Er hat Probleme. Also seine Hüfte geht es ungefähr so wie meiner Hüfte. Ich habe meine Hüfte schön auf Tour ruiniert, indem ich wieder mal in Frankfurt einen kleinen Streit inszeniert habe. Da sollten mich zwei von der Bühne tragen. Der eine hat mich losgelassen und ich bin aus einem Meter ungefähr auf die Hüfte geknallt. Das tut immer noch so unglaublich weh. Egal, zurück zum Elton John Film. Ich wollte nur noch kurz sagen, es ist wirklich ein toller Film. Ich würde jetzt nicht so viel darüber reden, auch wenn ich eingeladen wurde, wenn der Film mich nicht so begeistert hätte. Ich bin auch gar nicht der allergrößte Elton John Fan, obwohl die ersten 5, 6 Platten von dem wirklich Meisterwerke sind. Und es ist kein Feel-Good-Film, es ist kein Happy-Film, es ist der erste Film, der auch wirklich die Einsamkeit betrachtet mal von so einem Musiker, der wirklich riesengroß war. Ne? Also so eine Rockstars gibt's ja gar nicht mehr. Das macht dann alles traurig. Ich war auch auf Tour übrigens oft allein. Ich habe viel an dich gedacht. Schade, ich hätte dich mal anrufen sollen. Ich habe immer um 8 Uhr angefangen, um 21:45 war ich immer von der Bühne und tatsächlich um 11 schon im Hotel war. Ich war ja solo unterwegs. Ich habe nichts getrunken und dann auf einmal bist du krank. Und das ist auch schon krass, wenn du um 11 jeden Abend Netflix guckst und gerade eben vor 1000 Leuten gespielt hast. Jan, ich hoffe, ich muss mich nie an Elton John wenden. Man muss das dann auch durchstehen, die Einsamkeit. Ne?
Und, ja, du und, weißt ganz genau. Also ja, aber in solchen Situationen, Olli, jeder ist in solchen Situationen schon mal, wenn du auf Tour bist, dann rufst du mich einfach an. Du weißt, also wenn du 3, 4 Mal durchklingelst um diese Uhrzeit abends, dann gehe ich irgendwann weiß auch ich ran. Genau,
weil ich denk, dann geht der Anrufbeantworter ran.
Nein, du musst schon ein paar Mal anrufen, weil ich habe das dann so eingestellt, dass ich da nicht geweckt werde. Ich schlafe nur so ein Frühschläfer. Ich gehe meistens um 9 ins Bett. Das ist für mich schon super spät. Und wenn du dann um 11 Uhr anrufst, ist das natürlich sehr unchristliche Zeit. Aber sag mal ganz kurz,
ich wollte nur eins sagen. Ich würde das mal, eine Dokumentation, jetzt mal für alle Dokumentarfilmer. Und zwar die 2 Stunden nach einem Konzert einer Band, und ich rede in allen möglichen Größenordnungen, von kleiner Band bis Riesenband. Was machen Musiker? Es geht ja nicht nur um den Hauptmusiker, von Bands, die den nächsten 2, 3, 4 Stunden nach dem Konzert, die einen besaufen sich, gehen noch feiern, könnte ich gar nicht mehr, nachdem ich 2 Stunden da irgendwie auf der Bühne geredet habe. Die nächsten machen vielleicht nochmal Yoga oder gehen noch ins Studio, weil sie gerade so einen Lauf haben und nehmen noch was auf. Glaube ich, ganz gutes Thema. Was macht man nach die Stunden nach dem Konzert, nach diesem Rausch?
Ist aber eher was für Arte und ohne Kommentar, sondern einfach nur ganz viel so lange Bilder, wo einfach Künstler in diesen trostlosen Backstage-Bereichen sitzen und diesen alten Ledersofas, die vom Veranstalter aus der Zweitwohnung irgendwie aussortiert wurden, weil die da für die Gäste zu eklig waren, aber reichen gerade noch für den Backstage-Bereich und dann versacken die Künstler da so und sehr viel traurige Klimpermusik von irgendeinem gescheiterten Musikstudenten, der dann da irgendwie das große Arte-Ding inszenieren darf. Klimper, Klimper, Klimper. 90 Minuten traurige Blicke, viel gefickt wird natürlich auch, aber so traurige Fickerei halt so mit Leuten, wo man weiß, ah nee.
Traurige Fickerei, ja.
Ja, traurige Fickerei, gar nicht nur geschlechtsverkehrmäßig, sondern traurige Fickerei einfach allgemein. Olli, ich möchte ganz kurz noch einen kleinen Medienzaubertrick machen, um die Spannung hochzuhalten, weil ich weiß, ich habe das Gefühl, dass wir eine sehr, sehr lange Sendung heute produzieren, weil wir einfach viel zu erzählen haben. Ich muss dich gleich auch noch zu den sozialen Umständen fragen bei dieser Elton John Geschichte, weil ich habe dich da mit Max Giesinger gesehen, unter anderem. Ja. Sag noch nichts. Ja. Ich möchte sagen, am Ende dieser Sendung verrate ich ein großes Österreich-Geheimnis, wenn ihr einen Blog habt oder eine Website oder bei Bild.de jetzt hier alle zusammen im Großraumbüro sitzt und jetzt kommt Julian Reichel gerade rein, geht gerade frisch vom Telefon mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, man duzt sich, man ist per Du, Paul Ronsheimer saß auch mit dabei, sie besprechen, was soll Sebastian Kurz jetzt machen. Die Lage ist scheiße, aber jetzt sitzen sie alle im Großraumbüro, hören den Podcast. Am Ende dieses Podcasts hier bei Spotify gibt's eine unglaubliche Enthüllung, ist unglaublich. Ihr müsst bis zum Schluss hören. Das ist wirklich die letzte Minute. In Bezug auf die ganze, was wirklich diese, wie das alles war und alle Details, ich pack alles aus in der letzten Minute. Da müsst ihr wirklich dranbleiben und das wird euch die Schuhe ausziehen. Das ist unglaublich. Habt ihr morgen wirklich auf Bild.de, wird nichts ergeht, brennt morgen die Hütte. Ganz ehrlich, das wird richtig Rambazamba. Da wird geklickt morgen, unglaublich. Und Giovanni Zarella ist mit dabei. Und Leute, wo man wirklich denkt, das gibt's doch gar nicht. Nein, doch nicht. Gunter Gabriel, alte Gunter Gabriel. Was wusste Gunter Gabriels Hausboot? Alles am Ende, es gibt eine Geschichte, also wirklich eine Sache, eine exklusive Nachricht, die werde ich am Ende der Sendung verraten. So ganz kurz. Und nochmal vielen Dank allen Leuten, die mir in den letzten Tagen geschrieben haben. Ich habe so viele E-Mails, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben bekommen. Und ich muss sagen, es waren viele Dinge, wir haben mit mehreren Leuten die Sachen durchgelesen und es wurde oft ein bisschen geweint, das war wirklich ganz rührend und liebe Grüße, vielen Dank an alle Mailschreiber. So, und jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Bei Netflix in Chill? Nee.
Nee, wir waren bei Max Giesinger stehen geblieben.
Achso, genau, ich wollte dich fragen, warum war Max fucking Giesinger denn bei Elton John?
Es war eine Auswahl von 10 Leuten aus Deutschland, die eingeladen worden sind, um sich im Film anzugucken.
Was ist das denn für eine Auswahl?
Ja, Max Giesinger war einer von denen. Olli Dittrich war auch da. Der kam aber erst am Montagabend an. Sehr nett. Da freue ich mich ja, ne, dass der da war. An den habe ich mich natürlich auch geklammert den ganzen Abend. Und wir haben zusammen den Film gesehen. Der fand den auch ganz fantastisch. Max Giesinger war da, habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Das ist ein
netter Typ.
Fröhlicher Süddeutscher ist das, ein fröhlicher Süddeutscher. Er hat, ich muss sagen, wir waren dann alle essen vor dem Film und Max Giesinger saß am Tisch und hat einen sehr netten Spruch gebracht. Er hat so die Runde geguckt und meinte, gefällt mir ganz gut die Runde, fast keine Arschlöcher am Tisch außer mir. Hat er selber gesagt. Und damit muss man sagen, hat er dann relativ schnell das Eis gebrochen. Das war dann, das kam direkt so aus seinem Mund. Ja. Er hatte aber auch, glaube ich, am Tag vorher extrem gezecht. Joyce Ilk habe ich kennengelernt. Die ist ja, ich wusste gar nicht, was Joyce Ilk eigentlich macht. Außer, dass ich sie einmal bei dir als Setkarte in der Hand hatte unter It Girls oder so. Das ist ja eine große Macht im YouTube-Bereich, habe ich mitbekommen. Die hat unfassbar viele Follower und so. Das ist eine Influencerin. Aha. Und Stunt-Double von Nora Tschirner. Dann war Riccardo Simonetti da. Und da kann ich jetzt mal sagen, dass ich den sehr nett und sympathisch fand. Das ist dieser YouTuber oder Blogger, ich weiß es gar nicht, weil ich habe noch nie was von dem gesehen, der, glaube ich, aus Bayern kommt und die einzig bei diesem About a View Awards, da habe ich seine Rede gesehen, die wirklich, glaube ich, direkt aus dem Herzen kam und sehr sympathisch war. Der war so cool, wir wurden alle in einer Kordel auf diesem blauen Teppich vor der Premiere in so eine Ecke gefercht. Und der hat sich einfach frei gemacht, was ich normalerweise machen würde. Aber ich war so angeschlagen an dem Tag und hat sich direkt neben Claudia Schiffer, die jetzt nicht mehr Claudia Schiffer heißt, sondern Claudia Vaughn, weil sie Matthew Vaughn oder so geheiratet hat, sich daneben gestellt hat und ein Foto gemacht hat. Ich sag dir, Claudia Schiffer, bildschön, sieht immer noch so aus wie früher. Wie von Lagerfeld gezeichnet, Jan. Eine Instanz an Schönheit. Die war noch da. Und ansonsten, was ich kann von diesem ganzen Celebrity-Kram, das hat mich alles gar nicht so interessiert. Mich hat der Film interessiert. Ich hätte auch gerne ein bisschen weniger auf diesem Teppich rumgestanden. Das hat mich alles auch da nicht mehr gethrillt irgendwie. Ich habe trotzdem versucht, gute Laune zum Ding zu machen, weil ich ja eingeladen wurde. Und ich weiß auch genau, dass ich das die nächsten 10 Jahre nicht mehr machen werde, außer jemand lädt mich zu was richtig Geilen ein. Und dann nehme ich das auch gerne an. Weil,
Olli,
warum nicht? Ganz ehrlich hier. Warum nicht, wenn ich ehrenwert danach darüber berichte und ich auch weiß, dass die Sache gut ist. Ich habe ja einen Riecher. Du hast mir damals abgeraten, zu Mario Barth Show zu gehen. Ich wollte hingehen zum Beispiel. Ich habe es nicht gemacht, weil du es mir verboten hast. Können wir auch mal ganz ehrlich sagen.
Ich habe es dir nicht verboten.
Doch, du hast mir ein paar Sachen generell schon mal verboten. Das ist so. Ich bin eingeschüchtert. Was?
Gut, dass du jetzt mitlachst.
Da möchte ich aber mal wissen, was du verboten hast, Jan.
Jan verbietet, das können wir hier auch mal anders sagen. Jan verbietet mir manchmal Sachen. Manchmal ruft er und sagt, Olli, hier ganz kurz wegen Einsatz, würde ich nicht machen. Würde ich echt nicht machen. Ganz ehrlich, das im Nachhinein, da werden so viele Leute nochmal drauf blicken.
Und dann Jan kuscht ist, man auch, ne?
Ja, ist ein bisschen wie Jan hat mir mal vorgeworfen, dass ich immer noch auch in so einer alten Hamburger Schule-Welt hänge, wo Dirk von Loth so eine Instanz ist. Ganz im Gegenteil, ich hänge in so einer alten Jan Böhmermann-Welt rum, wo Jan Böhmermann mir verbietet, was ich zu tun habe, nicht. Und ich habe mich freigemacht. Das
du
war
hast
eigentlich
dich freigesprochen. Von dieser, jetzt bist du in der Influencer-Welt.
Das war mein. Das war
jetzt hörst du Melissa Etheridge und trägst irgendwie noch. Schneidest dir die Haare ab.
Ist mein kleiner Feminismus. Ich habe mich freigemacht, Jan, von dir. Es ist nämlich, wir kleinen Sidekicks, ne, von großen Medientypen. Ne, wir hatten da, schau dir doch mal an, wie gebrochen die alle sind. Elton oder Manuel Andrack. Aber ich will nicht so einer werden. Ich befreie mich gerade von dir, aus den Clownen. Auf keinen
Bock mehr.
Und hier
ist für Olli Schulz, weil er sich endlich freigespielt hat, Natalie Imbruglia mit Thorn.
I will survive. Aber du siehst das doch auch, wie der mir manchmal so Sachen madig macht. Und da springen dann die behornbrillten Neo-Magazin-Die-Hard-Fans, die Sendung hier sowieso hören wegen Jan und Olli Schulz, die springen ihn dann nämlich schön bei auf die Schulter und sagen richtig so, zeig dem mal, dass das auch mega peinlich ist. Früher war er Punk, aber anstatt mal zu denken, dass ich noch alle Filme auf VHS gesehen habe, als ihr schon alle Blu-ray hattet, ne, daran denkt nämlich keiner. So, jetzt reicht's. Der kleine Olli Schulz ist das hier, der kleine Mann, der auch mal was zu sagen hat.
Du musst dich nicht aufregen. Weißt du noch, wie wir mal in dieser Runde saßen, in dieser Hamburger Runde, wo du dieses Gespräch mit Leuten geführt hast, die wirklich, wo das echt ernst war. Und ich saß mit neben Heinz Strunk und wir haben gesagt, okay, gleich gibt's eine Schlägerei, gleich schlagen sie sich. Und wer waren an dem Abend die Leute, die die Hand gehalten haben, die auf deiner Seite waren, die gesagt haben, das ist unser Olli.
Du warst ganz still. Da war nämlich gerade die Erdogan-Geschichte. Du hast mit ganz anderen Sachen beschäftigt. beschäftigt. Du, dich hat das gar nicht interessiert. Ganz ehrlich, du bist mir an dem Abend nicht an die Seite gesprungen. Ganz ehrlich nicht.
Nein,
du bist
nein.
Du hast mit Ina, Müller geflirtet. Du hast mit Ina Müller geflirtet.
Und ich habe mit Ina Müller nicht geflirtet. Wir haben ganz normal geknutscht. Das war kein Flirt. Ganz normal.
Ina Müller hat sich seitdem auch nie wieder gemeldet bei mir, seit diesem Abend.
Wirklich nicht, ne?
Nee, wirklich nicht. Nicht mehr.
Ina, wenn du das hörst, wir sind in ganz gutem Kontakt. Wir haben quasi, wir haben getauscht. Vorher wart ihr gut in Kontakt, jetzt sind wir gut in Kontakt. Apropos Ina Müller, Olli, weißt du, wir haben doch vor zwei Wochen habe ich angekündigt, ich möchte ganz kurz über den Komplex Lena Meyer-Landrut mit dir sprechen. Das ist beim Stichwort Ina Müller mir gerade eingefallen, weil da ging es nämlich los, dass ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen. Diese Woche hat Lena Meyer-Landrut ihren 27. Geburtstag gefeiert. Club 27, ich will jetzt nichts Böses sagen und so, ne? Aber jetzt,
die ist aber
jetzt
immer noch so jung.
Sie ist immer noch wahnsinnig jung. Sie hat bei Ina Müller, schlecht geworden oder krank oder sowas und ist dann abgehauen. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Und ich habe jetzt Fotos gesehen an ihrem Geburtstag. Erstmal hat sie sich selber sehr oft zum Geburtstag gratuliert, an ihrem Geburtstag. So Happy Birthday to me bei Instagram. Und es ist, ich weiß nicht, ob das der Übergang noch vollzogen wird oder ob das schon erledigt ist, also abgeschlossen ist. Sie hat einen Übergang geschafft von der Musikerin hin zur Körperkünstlerin. Es geht letztlich nur noch um die Ausstellung von Körper, musikalisch begleitet von irgendwas. Ich habe sie bei Germany's Next Topmodel letzte Woche gesehen. Da hat sie am Laufstegrand gesessen. Es lief Vollplayback. Sie hat einfach irgendwie den Mund bewegt und die Models sind gelaufen. Manchmal haben sie auch so umgeschnitten, dass Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song an einer ganz anderen Stelle war, als sie in Wirklichkeit war. Weil
aber
das
singt die nicht immer Playback? Die singt auch bei ihren Live-Shows Playback. Das kann mir doch keiner erzählen.
Es und wenn, dann ist eine. Ja, ja. Es hat vor allen Dingen die große Sorge oder was ich mal so artikuliere, es ist irgendwas, was mir ganz ehrlich Sorgen macht. So und ohne dass ich dem jetzt große Bekanntschaft oder sowas, irgendwas ist nicht in Ordnung und das ist ich kann das aber nicht so richtig greifen.
Ein Typ aus der Medienbranche, dessen Namen ich lieber nicht nennen will, hat mir zu mir gesagt, die ist einfach super sexy magersüchtig. Aber man will das ja auch. Also, das hat er ironisch gesagt. Das ist natürlich, also die ist einfach, keine Ahnung, aber das will man sich ja nicht anmaßen, über so eine Probleme vielleicht wirklich ein Urteil.
Nein,
keine
Ahnung. Aber es ist irgendwas, was sich nicht richtig anfühlt. Und das ist so, jetzt mal ohne...
Die Musik, das ist aber die Musik. Was sich nicht richtig anfühlt, ist die Musik. Weil das einfach zusammengekleistert ist aus allen möglichen Sachen. Ansonsten habe ich mit Lena Meyer-Landrut noch nie, doch einmal Kontakt gehabt. Da habe ich dich verteidigt. So, da kommen wir wieder zurück. Das war einfach, Paulina hat so eine Sendung gemacht, Who's Your Best Friend? Und ich war in der Gruppe mit, und da hat sie noch gesagt, wie ätzend sie dich findet. Und da habe ich noch gesagt, ja, ist aber ein Freund von mir. Und dann war ich sogar ein bisschen beleidigt an dem Tag und habe sogar für dich wirklich... Stimmt.
Kann Lena jetzt lass ich dich einfach so fallen.
Ja, lass mich fallen wie eine heiße Kartoffel, aber das ist nicht das erste Mal, Jan. Und weißt du was, ich habe mich aus der Glut immer noch selber befreien können. Sind zwar einige Narben am Körper. Ich habe ganz schön Weine.
Du weißt ganz genau, dass ich in so einem emotionalen Stadium bin, dass mich solche Sachen so als Querschläger zumindest so ein bisschen treffen, dass ich schon jetzt nach der Sendung angekratzt jetzt hier auflege und dann nicht genau weiß.
Na, die Sendung geht ja noch ein bisschen. Die Sendung geht ja noch ein bisschen.
Vielleicht kriegen wir noch mal die Kurve. Du, ich habe zwei Sachen, die ich ganz kurz mal empfehlen möchte. Weil wir so ein bisschen, ich schreibe mir das immer auf und wir sind beide immer im Thema und bereiten uns quasi kontinuierlich in unserem Leben auf die Sendung vor. Und ich habe seit zwei Jahren mache ich regelmäßig Notizen, damit ich nichts vergesse. Und ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, weil wir gerade bei Netflix in Chill und nach dem Auftritt hinlegen und nochmal runterkommen und so. Es gibt einen ganz tollen Film bei Netflix, der ist wirklich passend heute Europawahl, aber der ist vor allem passend für so politischen Aufbruch, über den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Dieses Video, wo die CDU sich so drüber aufgeregt hat, reden wir gleich drüber. Aber eine junge amerikanische Politikerin, die ich zufällig am Tag ihrer Wahl, war ich in Amerika und hat das alles mitbekommen. Ein riesen Aufschrei. Es ist unglaublich, dass sie das geschafft hat in den Vorwahlen in ihrem Bezirk in der Bronx. Hat sie es dann geschafft, sich gegen einen alten demokratischen Kandidaten durchzusetzen. Jetzt ist sie nach den Kongresswahlen im amerikanischen Kongress. Alexandria Ocasio-Cortez. AOC bei Twitter. Mhm. Und es gibt einen Film, der sie begleitet im Wahlkampf. Eine unwahrscheinliche Kandidatin aus dem absoluten Nichts, war eine Bartenderin vorher, also eine Bedienung in einer Bar, kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, aus der Bronx hat sich quasi, ist angetreten, Politik zu machen, als Laien und hat ein ganz tolles Team und hat eben diesen alten, etablierten Kandidaten weggefegt. Und das ist eine derart, du sitzt daneben und du musst, also 3, 4, 5 Stellen musst du wirklich heulen, weil das wirklich so unglaublich rührend ist zu sehen, wie die da die Fackel anzündet und da durchzieht. Und diesen Film gibt's bei Netflix zu sehen, der ist wirklich echt sehr gut. Ich guck mal ganz kurz, wie der heißt. Und dann habe ich eine Serie angefangen und die ist hundertprozentig was für dich. Da muss man sich ein bisschen zu überwinden, weil man weiß, das Thema ist schwer, aber es ist eine unfassbar gute Serie, wenn ihr mit Game of Thrones durch seid. Chernobyl. Die Serie heißt Chernobyl. Hast du schon gesehen?
Nee, aber die Mitarbeiter in der Serie sehen alle aus wie Bäcker, finde ich. Die sahen doch damals nicht so aus. Die haben so weiße, komische Mützen auf und so Schürzen. Die sehen aus, als wenn die bei Nuhir arbeiten oder bei Kamps. Oder bilde ich mir das mal ein?
Nee, das war wohl damals so. Aber das ist ein unglaublich spannender Film. Es ist vor allen Dingen hart an der Wirklichkeit geschrieben und es ist wirklich. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Das lohnt sich wirklich sehr. Der Film, wo es geht um die Karriere von Alexandria Ocasio-Cortez, heißt Knock Down the House. Und das ist ein Film, wo es nicht nur um sie geht, sondern um vier Kandidatinnen, die versuchen, in den amerikanischen Kongress gewählt zu werden mit unterschiedlichem Erfolg. Das lohnt sich wirklich sehr. Diese beiden Sachen. Chernobyl, die Serie HBO und ich weiß nicht, wo es in Deutschland läuft.
Chernobyl gibt's nur bei HBO?
Ich glaube, ich habe auch
total Bock drauf. Weißt du, was fange ich heute Abend mit an? Im Anschluss an dieser Sendung fange ich an, weil ich bin gerade durch mit Game of Thrones. Bist du auch durch mit Game of Thrones?
Ja, ich habe es gesehen und lass uns nicht spoilern.
Ich würde so gerne spoilern einfach. Ich will einfach spoilern. Weil mich nervt, dass man darüber nicht reden kann, weil irgendwelche Idioten, weißt du was, dann schließe ich einen Keller ein. Aber ich mag diese ganze Spoiler-Heuler-Kultur. Ich weiß, du warst auch, ich hab's gesehen, dass du auf Twitter irgendwo, glaube ich, auch sauer warst für jemand, der es verraten hat, oder?
Ja, die haben mir einfach Sachen, weil ich in der Sendung mir einen Spaß daraus gemacht habe, zweimal Avengers Endgame zu spoilern und dann nochmal Game of Thrones. Und dann haben die einfach bin ich morgens aufgestanden, habe aufs Handy geguckt, Nachrichten reingeguckt da bei Instagram und haben mir einfach irgendwelche Wichser das Ende von Game of Thrones verraten, obwohl ich die Folge noch gar nicht gesehen habe. Habe ich aber schon gelacht, muss ich ehrlicherweise auch sehr lachen. War schon lustig.
Ja, und man muss aber auch sagen, irgendwie ist das Ende von einer Serie, ist mir aufgefallen, nie befriedigend. Fast nie. Man will ja immer entweder, dass die Serie noch weitergeht oder dass es zu seinem Gunsten, so wie man sich das vorstellt, die Serie endet. Ich muss sagen, dass ich nach der letzten Folge relativ versöhnt war, obwohl ich die ersten Folgen der neuen Staffel echt ziemlich schnell runtergearbeitet fand. Als wenn da einige Handlungsbögen, warum jetzt auch Jon Snow doch noch am Ende da zu den Tamagarians oder Tamagotchis da gehört, also zu dieser anderen Familie und eigentlich der König aller Könige wäre, warum dieser Handlungsstrang aufgemacht wurde, völlig ohne Sinn. Das sind so ein paar Sachen, die mich dann wieder ärgern, weil da einfach, und dass diese Eiszombies so schnell alle krepiert sind, das nervt mich auch. In einer Folge, knall dem Typen das Messer in die Brust und alle fallen auseinander. Das fand ich irgendwie, ich habe gedacht, so über drei Staffeln, Zombie-Kampf, man sieht die Welt der Zombies noch und was die da auch alle drauf haben und so. Aber dem war nicht so. Diese ganze Bedrohung, die über 6 Staffeln aufgebaut wurde oder 8 Staffeln da jetzt, die war dann so schnell auf einmal weg. Das hat mich enttäuscht zum Beispiel. Aber wie gesagt, jeder hat da seine eigene Meinung. Mehr sollten wir nicht über die Serie reden. Jetzt werden schon wieder einige heulen. Danke, Olli Schulz. Echt jetzt. Ich werde dir auch mal irgendwas verraten oder so. Mir egal, Mann. Wir sind hier ein aktueller Podcast. Ich kann jetzt nicht 5 Jahre warten, reden wir nie mehr über die Serie.
Ja, ihr müsst mal klarkommen, ihr müsst mal euch an die Aktualität anpassen.
Ihr müsst einfach mal mit meiner asozialen Art klarkommen. Nein, Quatsch. Ich würde es gerne noch ein bisschen Musik draufpacken, weil ich habe noch frische Erdbeeren im Kühlschrank. Die würde ich jetzt gleich im nächsten Block der Sendung panaschen, Jan. Ach so, die würde ich mir gerne in den Po schieben. Und du kannst dir dann raussorgen nächste Woche, wenn ich dann bei dir bin. Das war jetzt eklig. Aber das sind auch wir. Auch wir haben eklige Schattenseiten. Ganz wenige eklige Schattenseiten in uns.
Aber die sind super eklig.
Die sind dafür richtig eklig. Käthe ist eine ganz tolle Sängerin, die überhaupt nicht eklig ist, sondern eine unglaubliche Stimme hat. Ganz schlechter Übergang gerade, aber ich möchte einen Song von ihr auf die Playlist packen. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Käthe euch live anzugucken, unglaubliche Frau, unglaubliche Sängerin. Und das Lied Foto im Portemonnaie, das höre ich immer wieder gerne. Es ist eine, kann man nicht sagen, Abrechnung mit ihrem Vater. Es ist ein Lied über ihren Vater und das ist irgendwie, berührt es mich total. Es ist ein wunderschöner Song. Foto im Portemonnaie von Käthe packe ich jetzt noch mit auf die Liste. Heute bei Dicke Sahne, der extra großen Ausgabe von Fest und Flauschig.
Ja, und ich möchte nichts Neues auf die Liste tun, sondern ich möchte nochmal auf einen Song verweisen, der bereits auf der Liste ist. Und zwar handelt es sich um den sehr guten Song Europa 22 der österreichischen Band Bilderbuch. Und weil Olli einfach mal sich jetzt befreit hat von mir, bekommt er jetzt noch von Melissa Etheridge,
Like the way you do. Tell me that you love. Like the way I love you.
Melissa Etheridge. Ja, Like the Way I Do von Melissa Etheridge für die Frau ab 40, die sich nochmal frei macht, nochmal ein neues Glück sucht. Und das kann Olli jetzt mal ganz schön zu tanzen und abrocken und Weißweinchen zu trinken und Sektchen. Und dann
mach du dich ruhig eine lustige
Morgen mich. Kommst du eh wieder zurück zu mir. Morgen kommst du eh wieder nach Hause.
Genau, weil ich mich an die Schläge gewöhnt habe. Ja, aber auch du bist irgendwann mal 45 und spürst den Zahn der Zeit. Bis dahin wünsche ich dir noch viele gute Schlagzeilen in der Bild, Jan. Und jetzt geht's ja kurz in die Pause und dann sind wir gleich wieder da mit Fest und Flauschig und dicker Sahne.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Ja, das fragen sich viele unserer Hörer, wenn sie unsere Sendung hören. Naja, reden wir über was anderes hier an Fest und Flauschig, die super dicke Sahne, die super dicke Sendung im Fokus der Öffentlichkeit. Wollte dir sagen, hast du über die CDU eigentlich dir ja schon Gedanken gemacht und über die Reaktion, die sie zu diesem Video gemacht haben? Hast du das alles verfolgt?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diese 55 Minuten nicht angeguckt. Der YouTuber heißt wohl Rezo oder Rezo, Rezo,
ja,
I don't know. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Klicks er zum jetzigen Zeitpunkt hat. Und zwar hat er jetzt, wo ist es? Ich finde es erstmal, muss ich grundsätzlich
bestimmt
sagen.
Bestimmt 4 Millionen, 5 Millionen. Er hat auf alle Fälle, also das Ding ist richtig durch die Decke gegangen. Es wird momentan von allen Leuten geteilt, mir haben es viele Leute zugeschickt, dass ich es mir angucken soll. Und ich habe es gemacht. Die ersten, also ich glaube, gestern Abend habe ich es gemacht. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen nach 35 Minuten. Und es ist das Video heißt Die Zerstörung der CDU. Und dort werden alle Fakten von ihm offengelegt, also seine Fakten offengelegt, warum die CDU eine schlechte Partei ist. Was im Grund, denke ich ja schon mal, eine Kritik zu äußern und das alles zu tun, nicht schlecht ist. Es ist allerdings trotzdem, glaube ich, es ist trotzdem ein sehr populistisches Video. Das kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehne und gleich Leute damit vom Kopf stoße, wenn ich das nicht alles komplett abfeiere. Ich habe mir Kommentare darunter durchgelesen, die alle gesagt haben, das gehört sofort in die Schulbildung, dieses Video. Jeder sollte dieses Video sehen, weil dieses Video so gut ist. Und das macht mir dann immer ein bisschen Sorge, dass das grundsätzlich, weißt du, das ist das, was ich damit meine, diese Dynamik. Nicht, dass der Typ da jetzt eine Einzelrebellion führt. Darum geht es gerade gar nicht. Das meine ich damit. Ich meine nur generell Dynamiken, die ganz schnell entstehen, wenn eine Sache veröffentlicht wird, ohne mal ganz kurz durchzuatmen, zu reflektieren und sich das anzugucken, sagen, aha, interessiert mich, sind viele Sachen dabei, die mich beschäftigen, die ich vielleicht auch gar nicht selber weiß, muss ich mich mit beschäftigen. Das darf man aber nicht tun. Man muss es sofort geil finden oder muss es sofort scheiße finden. Und das ist mir dann immer, da bin ich doch ein bisschen vorsichtiger lieber mit solchen Meinungen. Finden jetzt bestimmt einige Leute doof. Aber so empfinde ich das. Und ich weiß auch nicht, ob alle Fakten so fundiert sind da drin. Ich habe ein paar andere Sachen darüber gelesen. Es ist allerdings noch so aktuell, dass ich jetzt auch hier nicht mit der allumwissenden Meinung zu diesem Video dastehe.
Ja. Ich habe das Video nicht gesehen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du dir sowas Brisantes nicht anguckst und darüber nicht redest. Vielleicht, sorry, Jan, ganz ehrlich, du bist derjenige, der sich so viel über Politik aussetzt und diese Nummer, die so groß ist, hast du dir nicht angeguckt? Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, das ist doch genau dein Thema.
Olli, heute ist Donnerstag. Ich hatte jetzt einfach die letzten Tage ganz viele andere Sachen zu tun und kann mich nicht 55 Minuten hinsetzen.
Ey, du bist doch 28 Stunden am Tag im Internet.
Ich hüte einem YouTuber mit blauen Haaren dabei zuzugucken, wie er Sachen sagt, die alle wissen, die sich ein bisschen damit beschäftigen. Oder zumindest, weißt du, Zerstörung der CDU ist normalerweise die Hauptkernaufgabe der CDU, um jetzt mal ganz politisch zu werden.
Genau. Nein.
Normalerweise muss man das gar nicht von außen machen. Aber was ich finde, das ist ich muss sagen, ich stimme dir ein bisschen zu, weil ich habe, was ich natürlich verfolgt habe und viel aufmerksamer als das Video selbst und was ich viel interessanter finde, ist die Diskussion danach. Also erstmal diese völlige Überforderung dieser alten Partei, ohne jetzt dieses Wort Altpartei zu benutzen, aber diese...
Die kommen da gar nicht hinterher. Die haben jetzt erstmal 48 Stunden überlegt, wie sie da richtig drauf reagieren können, haben dann versucht, ein Video zu machen, haben das wieder zurückgezogen, weil sie gewusst haben, der Typ kann das nicht bringen.
Mit Philipp Amthor? Ich 100%ig kann Philipp Amthor das bringen. Man kann von ihm halten, was man möchte. Der wird ein Video gemacht haben, was da 100%ig genauso viele Klicks bekommen würde, wo sich alle genauso drunter unterhalten würden. Aber die Geschichte ist, dass der CDU-Vorstand gesagt hat, nee, das lassen wir mal lieber, weil das könnte den Chef, den Generalsekretär und ehemaligen Junge Union-Vorsitzenden Vorsitzenden düpieren, wenn ein einfacher Abgeordneter in diesem High-Profile-Medien-Scheinwerferlicht jetzt steht, weil Philipp Amthor ist, muss man auch mal sagen, der ist zwar ein kleiner Internet-Meme-Star und so, aber ist ein 26-jähriger Abgeordneter, ist ein ganz kleines Licht parlamentarisch, der ist einfach nur wahnsinnig bekannt. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, das wollen wir dem Paul nicht zumuten, lass den das mal bitte nicht machen und nee, das müssen wir irgendwie anders lösen. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte und weswegen ich das dem doch spannend finde, ist, wie zwei Welten aufeinanderprallen. Und ja, die prallen nicht aufeinander, weil die CDU da reingeht, sondern weil die Leute, die man bislang für unpolitisch gehalten hat, spätestens seit dieser Artikel 13-Demo sich auf die Hinterbeine stellen und jetzt da was machen. Und ich finde das extrem faszinierend. Ich finde es auch interessant, welche YouTuber sich politisch äußern oder welche YouTuber anfangen, sich ein paar mehr Gedanken zu machen. Und ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, aber ich möchte vielleicht ich will keinen Ratschlag geben, aber ich würde mir was wünschen. Ich würde mir was wünschen, dass wenn man das macht, dass man es gibt nämlich also das was der ich nenne jetzt mal Rezo da gemacht hat, das nennt man im weitesten Sinne Journalismus. Und Journalismus ist eine Geschichte, das ist nicht, muss nicht neu erfunden werden. Es gibt Regeln im Journalismus, an die man sich halten kann und an die man sich auch halten sollte, weil sie am Ende dafür da sind, dass man, wenn man journalistisch arbeitet, dann auch transparent und seriös, wenn man so eine Geschichte macht, vorgeht. Und diese Regeln, bevor man sowas macht, sollte man sich ein bisschen schlau machen, wie das genau funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Video nämlich wahnsinnig viele Nachahmer nach sich ziehen wird und dass ganz viel beschissene andere Partei-Zerstör-Videos jetzt kommen von YouTubern, die wesentlich dümmer sind als offensichtlich dieser sehr das engagierte ist das, junge Mann.
Ich bin überhaupt kein Befürworter der CDU. Ich glaube, das weiß jeder. Aber zu diesem Video nochmal zurückzukehren. Es könnte jetzt jeder YouTuber, der eine gewisse Macht hat und der eine gewisse Gefolgschaft hat an Leuten und der auch eine große Verantwortung hat und das vielleicht manchmal vergisst oder doch irgendwie zu sehr einen Tunnelblick hat in dieser Welt, ein Video über dich oder mich oder jemand anders machen die Sachen raussuchen, wo man nicht so gut dagestanden hat.
Jan. Nee, aber ganz kurz.
Und das ist generell eine Mentalität, wo man aufpassen muss, wie arbeitest du und genau was du meintest gerade mit seriöse und so ein bisschen durchsichtiger Art, was du überhaupt machst und wer du sonst bist, ist irgendwie wichtig. Und das ist vielleicht
Mal ganz kurz. Ich finde, nein, das ist ein großer Unterschied, ob du jetzt quasi dich mit den Inhalten einer Partei, die zur Wahl steht, beschäftigst, die nicht in der Lage war, die letzten 25 Jahre zu gucken, was technologisch, aber auch soziologisch oder in der Digitalkultur sich getan hat, nicht in der Lage war, das aufzunehmen in die Inhalte ihrer Partei und das jetzt einfach mal so richtig schön backfired, das ist finde ich grundsätzlich eine gute Idee und ich habe einen sehr schlauen Gedanken gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt, ach, war das Leo
Fischer? Es geht um die grundsätzliche Mentalität, die daraus entsteht und auch an Nachzügler, die entstehen können,
was ich interessant finde ist, weißt du, seit Jahrzehnten werden irgendwelche komischen, ich lese den Satz mal ganz kurz vor, Leo Fischer was sehr Schönes dazu geschrieben, dass seit Jahrzehnten irgendwelche, ich will es richtig zitieren. Genau, hier steht's. Leo Fischer, ehemaliger, oder ich glaube immer noch Titanic, Chefredakteur war, glaube ich nicht, aber er war Titanic-Redakteur, schreibt: Zu praktisch jedem beliebigen politischen Schlagwort gibt es auf YouTube ein Dutzend rechtsradikaler Verschwörungsvideos mit mindestens 500.000 Klicks, vorgetragen von den immer gleichen verstrahlten Headset-Senioren. Aber das Video von Rezo ist populistisch. Und das ist, finde ich, nämlich den Reflex, den ich bedenklich finde. Da kriegen die auf einmal, zumindest einigermaßen fundiert,
aber die Videos, natürlich sind diese AfD-Spinner-Videos alle populistisch, aber das kann doch auch populistisch sein. Das hängt doch nicht mit welcher politischen Richtung zusammen, sondern populistisch können doch viele Sachen sein.
Ich gucke mir das jetzt gleich einfach an.
Aber weißt du was? Na klar ist das populistisch. Viele Sachen sind populistisch. Ob die jetzt links, rechts oder auch einfach nur eine persönliche Meinung widerspiegeln.
Ja, aber Olli, ganz ehrlich, wir sind auch populistisch und ganz ehrlich, wir haben auch vergessen das. Und wir vergessen auch sehr oft die Verantwortung, die wir haben. Und du merkst das ja manchmal, wenn du einmal, keine Ahnung, alleine wie viele Eltern das mit ihren Kindern im Auto hören und an bestimmten Stellen immer leise drehen, weil gleich sagen Jan und Olli wieder Penis oder Vulva oder so. Ja, allein, wir werden schon mal nicht mehr der geringsten Verantwortung, nicht mal die Mindestansprüche erfüllen.
Okay, du hast recht, wir sollten die Fresse halten, wir sind der Schmuddel-Podcast. Du hast vollkommen recht, Jan. Wir sollten uns wieder
ich gucke mir das auf jeden Fall gleich an, wenn wir das hier aufgezeichnet haben, gucke ich mir das an und ich esse übrigens gerade, ich esse einen Keks, Entschuldigung. Ich gucke mir das an und dann schreibe ich nochmal hinterher.
Du musst es dir nicht angucken. Doch, was ist denn da? Du schreibst mir hinterher. Du schreibst mir nach der Sendung, wie du das Video fandst. Genau.
Lass mich das doch mal kurz. Lass mir doch den Leuten diesen kleinen. Lass mir doch wenigstens diesen kleinen Zauber.
Schreibt mir nach der Sendung das Video von Rezo von. Ich lese das doch nochmal in meinem kleinen Sonderpodcast vor. Jan, ganz ehrlich, was ich einfach nur damit sagen will, ich würde ganz gerne das immer, warum es mir eigentlich nur geht, wenn ich so eine Videos sehe. Ich finde, dass da viel Richtiges drin sind. Da sind schockierende Sachen drin. Dass Politiker ab und zu nicht in denen ihre Kernkompetenz, das ist das Wort, was mir vorhin fehlte, nicht beherrschen, ist ganz schön traurig. Diese Drogenbeauftragte, was da gezeigt wird, das sind ja Videoausschnitte von Jung und Naiv, oder heißen die, glaube ich, ne? Und da ist so ein Video, da wird sie gefragt, warum Marihuana, warum das nicht angegangen wird. Und diese Frau ist so ahnungslos. Also, da sind viele Sachen da, wo man dem auch beipflichten kann, ganz ehrlich. Trotzdem, die Zerstörung der CDU, so ein Video raushauen, alle sofort, ja, das muss in der Schule gezeigt werden, ist mir alles zu viel, ist mir noch nicht genug fundiert, das alles. Die ganzen Quellen da unter werden so schnell durchgerattert, ja. Habe ich auch keine Zeit. Das ist nicht alles, das ist Populist, das ist mir zu schnell, das ist mir zu viel Wutbürgertum in einem Land, in dem wir leben, in dem es leider sehr gut, wir sind privilegiert leben, wir leben auf Kosten von armen Ländern, wir leben in einem reichen Land, wir leben falsch an vielen Sachen, das muss angegangen werden, aber und dafür kämpft man auch und dafür steht man auch da. Man ist gegen rechte Idioten, man ist auch für eine Ungerechtigkeit, man versucht das auf seine Art, dass nicht alles richtig läuft, ist klar. Aber trotzdem, so eine Dynamik wird die Sache nicht verbessern, weil weder der Typ mit dem blauen Haaren noch vielleicht die Typen, die das da unter abfeiern, wären in der Lage, irgendwas besser zu machen. Und dass viel Schmutz in der Politik herrscht und die Politik ein dreckiges Geschäft ist und vieles falsch läuft, das sehen wir gerade in der Österreich und das sehen wir bei vielen Sachen. Aber wir brauchen ein paar kluge Köpfe und ein paar Instanzen und ein paar Leute, die man trauen können. Und das sind meistens Leute, die irgendwie einen stabilen Background haben oder wo man irgendwie drauf zählen kann. Davon gibt es nur sehr wenige. Ich bin auch selten einer Meinung mit irgendjemand oder will mich jemandem beipflichten und sagen, ja, das sehe ich genauso. Vielleicht bin ich auch lieber ein bisschen vorsichtiger als zu überschnell und hau immer gleich auf die Kacke mit solchen wichtigen Themen. Und ich bin für Veränderung, ich bin für all das, aber ich bin nicht... Ja, ich will gerade heute mal wichtig.
Ich würde dich wählen, Olli. Wenn du welche, ich würde dich wählen.
Halt die Klappe, Jan.
Ich habe anderthalb Bier getrunken.
Ja, du wirst mich wählen, du hast anderthalb Bier getrunken. Mir ist das jetzt genauso wichtig, wie dir dein Video wichtig ist, dein Österreich-Video, wo du mit Finn Kliman irgendwie durch so einen Schacht geklettert bist, wo die Decken nicht durch können. Also, weißt du, irgendwie nach Ibiza. Ja.
Meinst du, Finn Kliman steckt mit hinter dem Video?
Das Finn Kliman hat da die
mit. Aber dem würde ich alles zutrauen.
Dem traue ich auch alles zu.
Der saß da im Regal und dann hat er da den beim Rumsabbeln gefilmt. Bin nicht wirklich betrunken, aber ich möchte leicht abweichen in meiner Meinung. Ich kann das verstehen, was du sagst, aber ich finde, eine Partei wie die CDU, die sich jahrelang nicht gekümmert hat, hat mal diese große Fliegenklatsche verdient. Und ich muss aber sagen, alle Leute sollen das nicht, man darf das nicht nehmen als endgültige Wahrheit. Das ist natürlich nicht die Zerstörung. Das ist quasi die Meinung einer Person, selbst wenn da jetzt irgendwie 111.000 Leute drunter kommentiert haben, dass 660.000 Leute geliked haben. Das Positive, was da langzeitmäßig bei rauskommen wird, ist, dass Parteien sich Gedanken machen darüber, wie man die Menschen, die im Internet existieren und zu denen ich mich irgendwie und wir uns irgendwie auch so ein bisschen dazu zählen. Wir sind ja auch irgendwie eine Stimme für irgendwas. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendwie repräsentiert fühle.
Ich werde aus Mitleid jetzt ganz bestimmt nicht die CDU wählen, weil ich denke, weil ganz ehrlich, hast du dieses, das hast du wahrscheinlich dann auch noch nicht gesehen, das Statement vom Generalsekretär der CDU, der das so arrogant abgewatscht hat, dieses Video, wo ich dann auch wieder denke, ihr dummen Idioten, dann lernt doch endlich mal auch, dass es einfach eine andere Welt gibt, in der ihr euch noch überhaupt nicht auskennt und irgendwie mit diesem ignoranten Kram sich nur noch mehr das verschlechtert. Also ganz ehrlich, die Reaktion der CDU und wie die, war einfach nur zeigt, was für eine alte Weltpolitik auch teilweise ist. Gebe ich dir vollkommen recht, das finde ich auch ganz faszinierend. Und das ist auch ein großer Fehler. Das ist ein großer Fehler.
Es ist eindeutig so. Und weißt du, wenn du Politik verstehst als, das ist ein Job, wo du genau gucken musst, was bewegt die Menschen, du musst das aufnehmen und das ist dann quasi das Backup oder der Rückhalt für deine Macht. Du musst genau gucken, was wollen die Leute so. Und dann fängst du an, mächtig zu werden. Und wenn du da das ignorierst und abtust, und das ist eine unfassbare Reichweite, das ist ein derartiges Desaster für die CDU. Und man muss mal sagen, auf der anderen Seite, es ist spektakulär und eine absolute Spitzenleistung, dass die SPD nicht in der Lage ist, nur ein kleines bisschen davon zu profitieren, dass die CDU so abkackt. Sie macht es nicht besser. Ganz im Gegenteil, ist das gleiche hilflose Rumgestocher in irgendwelchen merkwürdigen Podcasts für überforderte Abgeordnete, die sich da filmen und irgendwelche Statements abgeben. Es ist genauso hilflos. Keiner von denen hat das verstanden, wie das funktioniert.
Der Einzige, der das Insta-Game verstanden hat, ist nun mal Christian Lindner. Und der versteht es nun mal wirklich on peak, sich als modernen Menschen darzustellen. Das müssen wir ja nun mal neidlos anerkennen.
Sag mal, war der nicht auch wahnsinnig oft auf Ibiza eigentlich? Habe ich nicht von dem auch so Ibiza-Dinger gesehen?
Du meinst, er war die Russennutte oder was? Nee, Quatsch. Dass der die
Bild damals, als die Extensions ganz neu waren, als die Haartransplantation ganz neu war, war die Haare noch länger. Hängt er da auch mit drin? Wir wissen es nicht.
Wir wissen es wirklich nicht. Ich habe auf Tour ja so viel Zeit abends im Hotel gehabt, dass ich wieder mal so was ich zu Hause nicht mehr so oft mache, so YouTube rumscrollen und diese ganzen YouTube-Produktionen, ne, das ist auch eine fürchterliche Welt, ist mir aufgefallen. Eine fürchterliche Comedy-Welt, die auf YouTube herrscht und eine so, kennst du diese Videos, das sagt ein Philosoph zu den neuen Rammstein-Texten oder das sagt ein echter Zuhälter über Jizzes. Wie sehr ist der Gangster? Diese Halbphilosophen-Videos oder das sagt ein Anwalt über 187, diesen Kriminell, wo dann immer so irgendwelche Produktionen, wie viele Tausende von Scheißproduktionen es auf YouTube auch gibt, von irgendwelchen Leuten, die so Halbwissen und Halbmeinung und Ego-Scheiße oder auch der Security-Mann Michael Kur, der Security-Mann, der dabei war beim Bankraub, der auch so völlig, also ein Typ, der völlig neben der Spur ist, oder irgendwelche Wing Song-Meister, die irgendwie auf Facebook-Videos irgendwie zeigen, wie man Leute innerhalb mit 2 Minuten also töten könnte und dann auch irgendwie so selbstgerecht das vor der Kamera immer nur im Namen des Friedens machen, ihre Aggression. Also es ist alles so eine, also Internetproduktion. Ist auch eine üble Welt.
Nee, aber guck mal, wir müssen mal runterkommen. Wir haben ein bisschen Druck und es ist viel passiert und sowas. Aber wir müssen auch mal, glaube ich.
Ich bin auch ein bisschen krank. Vielleicht bin ich noch ein bisschen krank, Jan.
Ja, wir müssen die Stimmung ein bisschen einfangen. Wir müssen ein bisschen runterkommen. Ich möchte ein schönes Thema anschneiden.
Ich wollte gerade erst anfangen. Sue, ist das zu doll? Können wir Sue mal als kleine Instanz fragen? Hinter zwei wütenden Männern steckt meistens eine Frau, die überhaupt keine Ahnung hat, was sie falsch gemacht hat.
Oh, das bin ich.
Ja.
Die mit dem Arschgeweih. Hier bin ich schon.
Ist das zu viel Negativität gerade gewesen?
Nein, ich fand das genau richtig. Lassen wir so.
Okay,
drin.
Dann hören wir jetzt auch auf damit. Bleibt so, ist abgesegnet.
Ja.
Das wollte ich nur mal ganz kurz wissen.
Ich habe zwei, drei Sachen, die ich noch mal kurz mit dir besprechen möchte, weil ich auf deine Meinung, ich weiß, dass du da gut drin bist. Stichwort ist Armbrustmorde. Das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären. Ja.
Mein Steckenpferd, die Armbrustmorde.
Man muss mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Ja. Also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Hotel in Passau. In diesem Hotel wurden 3 Leichen gefunden und diese Leichen, diese Menschen sind gestorben durch Armbrust.
Entschuldigung, will ich mal ganz kurz unterbrechen. Natürlich kannst du das CDU-Video noch nicht sehen, weil du gerade so vertieft bist in den Armbrustmorden. Wie kann ich das übersehen? Das ist viel mehr dein Steckenpferd. Das ist vollkommen richtig. Und also 5 Leute sind ermordet worden. Irgendwo in den Bergen.
Es sind 3 in dem Hotel. In Passau, das ist ja so eine 3-Länder-Stadt, ist, glaube ich, Tschechei, Deutschland, Österreich. Das ist Passau und Tschechei sagt man gar nicht mehr. Man sagt, glaube ich, jetzt Ostblock, ist das ein neues Wort. Da wurden 3 Menschen gefunden, ein Mann, eine Frau, Hand in Hand, im Bett liegend, getötet durch Armbrustschüsse, ins Herz und in den Kopf. Und in dem Raum auch liegend eine Frau, eine junge Frau oder eine etwas jüngere Frau, um die 30, ebenfalls tot. Dann, ich glaube, in Niedersachsen in einer Wohnung wurden noch mal 2 Tote, ebenfalls mit Armbrüsten erschossen. Brüsten. Was ist passiert?
Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Mittelalterkult. Der Typ war wohl jemand, der hilflose und nicht. Er hat einen Sexkult gehabt. Der Mann, so viel weiß ich. Und diesen Sexkult, weil der hatte eine Armbrust, die hatte keine andere. Das war, wir wahrscheinlich alle da. Komm, das ist da Passau in den Dörfern. Die sind alle noch sehr Mittelalter verbunden, Rollenspieler und so. Und der eine hat so super Gimmicks zu Hause gehabt und die Frauen haben sich um den geschart. Das hat er genutzt und hat da wohl so einen Sexkult gemacht. Und irgendwann zur Sonnenwende oder so, keine Ahnung, mussten die alle sterben.
Ganz kurz Nebenthema. Wie können wir 2 einen Sexkult gründen? Das nur mal eben als Nebenthema.
Die großen 5 Gründe, in den Sexkult von Jan und Olli einzutreten, können wir in der nächsten Sendung mal machen.
Ja.
Selten, der Grund 1, selten Sex. Man muss selten Sex haben.
Grund 2, niedrige Ansprüche.
Platz 3, es gibt ein teuflisch gutes Frühstück und eine Scheilatte. Ja. Nee, also dieser Mord ist suspekt. Die Frage ist, der muss sich ja die letzte Armbrust selber in die Brust gejagt haben. Er selber,
das frage ich mich nämlich auch.
Der Hexenmeister ist ja auch gestorben. Oder hat er vielleicht an der Tür so einen Knauf gehabt, dass irgendjemand, wenn die Tür aufmacht, geht ein Schuss los. Also dass er so eine Verbindung da gemacht hat mit dem Seil, mit dem Schnürsenkel zur Armbrust, zum ich weiß es nicht. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Zwei Leichen sind schon vergraben worden und ohne Obduktion oder so. Keine Ahnung, auf alle Fälle. Alle fragen sich, what the hell is going on in Passau? Es ist eine...
Ja. Ja, und weißt du, alleine diese Vorstellung, irgendeiner muss sich ja alleine gerichtet haben und also selbst umgebracht haben. Und das kann ich mir vorstellen, zwar mit einer Pistole oder sowas oder irgendwie, das ist ja jetzt, aber wie macht man das denn mit einer Armbrust? Erstmal ist es doch wahnsinnig unhandlich. Und ich
es tut auch so weh und du bist ja auch nicht sofort tot. Du siehst ja erstmal noch ziemlich lange den Pfeil in der Brust an. Ich meine, wenn das Ding in der, das Herz, keine Ahnung, das pumpt jetzt, zirkuliert das, ja noch ein paar Minuten.
Wie lange
Minuten
dauert Blut das, wenn du einen Schuss ins Herz bekommst, wie lange dauert das, bis du wirklich dann schwarz vor Augen und Licht aus und gute Nacht?
Also Kugel ist ja anders. Kugel explodiert ja nochmal in der Brust. Das richtet mehr Schäden an. Ich glaube, Armbrust ist schmerzhafter. Guckt vielleicht noch hinten raus. Ist,
ja, oder dann triffst du dich so richtig und dann verblutest du dann noch und so. Und dann frage ich mich, wie kann unter diesen Umständen da das passieren, dass man da dann noch Händchen halten, nebeneinander im Bett liegt? Wurden die nacheinander umgebracht oder gleichzeitig? Es ist wirklich ein absolutes Rätsel. Und ich meine, selbst die Polizisten, wie oft, da gibt's ja auch keine Expertise, wie oft kommen denn Armbrustmorde vor? Das ist ja, weiß ja kein Beamter, wie man das macht. Oder gibt's da irgendwie einen Armbrustspezialisten? Ja, Manfred, der hat mal vor 70 Jahren, der hat einen Armbrustmann, der hat mal einen Armbrustmord geklärt. Weißt du, sitzt dann so ein langhaariger LKA-Beamter, von dem so das Gerücht geht, dass er einmal einen Armbrustmord aufgeklärt hat. Und er wird dann wieder aktiviert. Spätaktivierung. Der muss da nochmal ran. Gespielt von Bjarne Mädel. Vom alten Bjarne Mädel. Oder von irgendeinem Kultschauspieler. Noch kultiger als Bjarne.
Keine Ahnung. Das sind so Sachen. Ich weiß nur, dass es, wie gesagt, der Typ hat da gewohnt, ganz abgelegen in so einem Haus. Ich habe irgendeinen Bericht im Fernsehen gesehen darüber. Unheimliche Geschichte. Es gibt diese Geschichten, die werden sich nie auflösen. Wer hat das Strache-Video gefilmt? Wie sind die Armbrustmorde entstanden?
Was wusste Böhmermann? Was wusste Böhmermann?
Wie weit ist Olli Schulz in die gesamte Geschichte mit verstrickt?
Ja, und Finn Kliemann, steckt er wirklich auch hinter allem auch irgendwie ein bisschen mit dabei? Ich möchte nur einmal ganz kurz, weil ich weiß, viele Freunde aus der Mittelalterszene hören diesen Podcast. Leute, lasst euch nicht runterziehen. Eure Branche, eure Clique, euer Hobby ist ein bisschen in Verruf geraten, weil sich dann verrückter Sexkultmagger mit Armbrüsten ein bisschen vertan hat. Aber ihr seid nach wie vor cool, ihr seid ganz weit vorne und Mittelalter-Spiele und Ritterspiele und sowas am Wochenende, mega cool. Ihr seid die Nerds, die die Welt braucht und
das ist ein schöner Eskapismus. Das muss man sagen, das ist einfach die... Ich habe ja es ist ja auch kein Witz, ich habe 2004 oder 2005 wirklich mal in Tübingen versehentlich auf dem Mittelalterfest gespielt. Die Geschichte habe ich gerade auf der Bühne wieder erzählt. Und die haben nicht einen Olli Schulz auch, es gab damals einen Typen, Olaf Schulz, aber nicht der SPD-Mann, sondern und der war erwartet worden auf dem Festival und die haben aus Versehen mich gebucht. Das war ein ganz frühes Konzert und ich habe nur die Hälfte der Gage bekommen. Und es war ein Mittelalterfest und man musste als Währung sein Geld in Taler umtauschen. Das fand ich schon mal faszinierend. Und die Leute haben tagelang da gelebt und haben auch so gälisch geredet und so. Das war ein paar Frauen, fand ich wahnsinnig attraktiv, auch in diesen komischen Sachen. Genauso, so eine, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, in eine Welt, in die man nicht rein darf. Ich fand auch mal Gothic-Frauen irgendwie unheimlich und schön, weil ich nie ein Gothic-Typ war. Also manche, nicht alle. Es gab auch welche, die komisch da waren. Aber so in solchen komischen, schöne Frauen in komischen Subkulturen, finde ich mal faszinierend, weil man noch weniger an die rankommt als an schönen Frauen in seiner normalen Welt. Verstehst du? Weil es ist nochmal ein Step mehr. Du musst erst in die Subkultur, um die Frau kennenzulernen. Deshalb ist es auch schon wieder ein philosophischer Gedanke. Du hast noch 2,5 Bieren, kannst du mir da nicht mehr folgen, ne?
Ich kann dir schon, ehrlich gesagt,
Anfang der Sendung nicht mehr folgen.
Ist das der Sinn von Alkohol, dass einem ein bisschen schwindelig wird und man nicht mehr so richtig folgen kann? Ist das der Sinn? Und ist das jetzt der neue Standard von Fest und Flauschig, dass, dass einer betrunken wird, also dass ich jetzt hier mir, das ist ja wirklich wieder später Werner Schulze Erdl oder Harry. Ja,
irgendwie ist gerade so ein bisschen heute verkehrte Rollen. Du wirst immer stiller und immer so bierseliger und ich fange jetzt an, so rumzukotzen über alles Mögliche. Das ist vielleicht.
Ich sollte während der Sendung keinen Alkohol trinken. Aber dann komm, lass uns das Thema mal abhaken. Armbrustmorde. Wenn ihr mehr wisst über die Armbrustmorde, wenn ihr vielleicht auch im Sexkult wart und nicht und einfach Schiss hatte, das Ding mit den Armbrüsten durchzuziehen und jetzt fest und flauschig Olli und Jan hört bei Spotify, sagt mal kurz Bescheid. Wir leiten euch dann weiter an die Polizei. Und mal ganz grundsätzlich, wenn ihr irgendwie geheime Videos habt, die irgendwo aufgenommen wurden oder sowas, ne? Oder wenn ihr irgendwie wollt, dass sie nicht rauskommen, schickt uns auf keinen Fall die Sachen.
Ich könnte doch mal mit dem Partyhopping nach Passau fahren.
Du kannst,
das ist eine gute Idee.
Soll ich mal machen?
So, das ist eine gute. Warst du eigentlich mal wieder unterwegs in irgendeiner
im Crossbow in Passau warst du unterwegs?
Nee, ich fahre da mal hin nächstes Wochenende. Nee, ich war nicht unterwegs. Ich habe Rehab gemacht.
Rehab, das ist jetzt ganz schön hart. Viele haben uns gefragt, wo bist du gewesen? Wo bist du? Jetzt können wir es ruhig mal sagen, du hast einen Entzugskur gemacht. Das war alles ziemlich hart, weil eigentlich
was. Viel gehoppt. Genau.
Oh Gott, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus?
Gar nicht. Indem wir ganz kurz zum nächsten Thema springen, und das ist wirklich
was
interessant,
Leichtes.
Ich habe was Leichtes. Und zwar war ich, ich verrate nicht, wo ich war, ich habe aber eine ganz tolle Sache erfahren. Ich war in England dann? Für einen Tag. Ich verrate nicht, wo ich war.
Ich war in London beim Elton John Film.
Ja, aber ich war in der Nähe von London und habe eine ganz interessante Sache erfahren. Und zwar, pass auf, das ist eine Sache, das ist wirklich Trommelwirbel. Und das ist noch nicht das Ding, was ich den Journalisten versprochen habe, die große Enthüllung, aber es ist eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ist es wohl so in England, dass es gibt, wie bei uns auch, Enten, Gänse, es gibt ganz viele Wildvögel in den Parks und es gibt natürlich auch Schwäne. Und es gibt in England ein Gesetz oder eine Eigenart. Schwäne dürfen nicht gegessen werden, außer von einer einzigen Person. Nämlich?
Jesus.
Dem König.
Dem
Schwanenkönig. Der König oder die Königin darf Schwäne essen. Und ich frage mich, wie ist das passiert, dass das Gesetz wurde? Und ich möchte jetzt, begleiten Sie mich, wie ich live bei Fest und Flauschig bei Wikipedia Schwäne essen und Königin eingebe und wie das passieren kann. Ich frage mich eigentlich, wie schmeckt denn Schwan?
Wie
ganz?
Kaiserschwan.
Schmeckt ein bisschen wie ganz vielleicht, oder?
Ey, guck mal, Schwäne essen eingegeben. Esst ihr Schwan? Wie bereitet ihr Schwan zu? Bei jagderleben.landlife.de. Oh, das ist ja geil.
Guck mal bei Chefkoch.
Es gibt Schwan. Oh, pass auf, hier, Achtung.
Wenn du nur den Hals, der hat ja so einen langen Hals, den kannst du füllen. So, das ist wie so eine Krokette. Dann kannst du Ente reinmachen. Ente in Schwan. Ey.
Wie so eine russische Russian Doll. Erst fängst du mit dem Schwan an, in den Schwan die Gans rein, in die Gans die Ente rein, in die Ente den Huhn rein, in das Huhn
Hals
rein.
In Entenhals in Huhn, ja, genau. Das wird
und in das Huhn Küken und in das Küken kommt Kaviar rein.
Genau, wie heißt das nochmal? Der russische Dings da, wie heißen diese kleinen Puppen?
Matruschka.
Matruschkas, genau.
Ich packe meinen Schwan. Schwan. Schönes Reisespiel.
Ich packe meinen Schwan. In meinem Schwan ist eine Gans, in meiner Gans ist eine Ente. Hier, pass auf. Darum essen wir keinen Schwan. Schwäne haben einen imposanten Körper, einen fleischigen, langen Hals und große Flügel. Mit ihrer Erscheinung sind sie eigentlich prädestiniert, jedem Freund von Geflügel das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Schließlich würde ein großer Schwan einen ordentlichen Braten hergeben. Umso schwieriger ist es da zu verstehen, warum weder in Restaurants noch beim Geflügelhändler der Schwan zum Verspeisen angeboten wird. Doch tatsächlich meiden Köche, Gastroexperten und Züchter den Schwan als Lebensmittel. Das muss doch einen Grund haben. Waren sich viele Leonardo-Hörer sicher, das ist ein Transkript einer WDR-Sendung und haben deshalb eine Antwort auf dieses Rätsel erbeten. Und die kleine Anfrage hat sich natürlich umgehend auf die historischen Spuren der Schwäne begeben. Oh, ich klaue gerade, glaube ich, Material vom WDR. Ich hoffe, ich muss jetzt nichts bezahlen. Wenn, dann schickt mir eine Rechnung bitte an Janni Böhmermann. Stichwort Schwan in 50667 Köln.
Ich fände es schön, wenn das so ein Traditionsessen werden würde in Deutschland. So wie der
Trommelwirbel. Jetzt kommt Hier ist auf Schwan umgestiegen jetzt. Weihnachtsschwan.
Und das sind auch wirklich Arschlochvögel. Wahnsinnig arrogant. Ja. Wirklich.
Ich hab mal gesehen, wie die einen Dackel fertig gemacht haben. Ein Schwan. Der war so akku. Der Dackel war am Ende nur noch ein Haufen, ein Schatten seiner selbst. Das war nur ein Hamster. Der ist echt so klein da zurückgegangen. Und am Anfang, Dackel sind ja voll die tapferen Tiere, weil die mussten ja früher immer die sind ja gezüchtet worden, um den Fuchs zu jagen im Fuchsbau, damit die da auch durchlaufen können mit ihren kurzen Beinen. Und wenn so ein Schwan das wirklich schafft, so ein stolzes Tier wie den Dackel so zu erniedrigen, dann ist da schon auch eine Menge böse Energie drin in dem langen Hals.
Ist das eine Ordnungswidrigkeit, wenn wir einen Schwan essen? Ich würde Schwan essen.
Jetzt kommt vor allem die Auflösung, warum Schwan nicht gegessen wird. Recherchiert vom Westdeutschen Rundfunk. Ich klaue es mir einfach. Ich bin auch nicht besser als Google oder als, keine Ahnung, YouTube, egal. Hier kommt die Antwort. Tatsächlich war der Schwan nicht immer als Mahlzeit verpönt. Im Mittelalter war das Tier bei großen Festessen sogar sehr gefragt. Der stattliche Schwan war das Prachtstück eines jeden Festbanketts. Dem toten Tier wurde nach dem Braten das eigene Federkleid wieder übergestülpt. Pervers, Alter, wie bei Schweigender Lämmer. Und der Schwan mit Draht wieder in seine natürliche Form gebracht. Boah, das sorgte für Eindruck bei den Festmahlgästen. Schließlich war Fleisch im Mittelalter selten und der Schwan gab einen riesigen Braten her. Allerdings ist auch nur durch diese Fleischknappheit zu erklären, Schwan überhaupt gegessen wurde, weil das Fleisch knapp war, denn nach heutigen Gesichtspunkten schmeckt das Fleisch ekelerregend. Da Schwäne ihre Mahlzeit nämlich häufig im abgestandenen Wasser von Teichen suchen, nimmt ihr Fleisch einen so tranigen Geschmack an, dass man diesen nicht einmal mit allerlei Gewürzen überdecken kann. Es hat sich bis heute kein Koch gefunden, der das Schwanenfleisch schmackhaft zubereiten kann, und so ist das Essen von Schwänen seit vielen Jahren komplett aus der Mode gekommen. Und ich kann mich auch erinnern an Geschichte.
Deswegen ist der doppelt scheiße, der Schwan, weil er böse ist und weil er noch nicht mal schmeckt. Der ist einfach nur ein stolzes, böses Tier.
Ich kann mich an Geschichten von älteren Leuten erinnern aus meiner frühen Jugend. Da wurden noch Geschichten aus den harten Kriegsjahren nach dem Kriegswinter, dem schlimmen Kriegswinter 45, 46, 47 war so wahnsinnig kalt, da wurde alles gegessen. Aber man hat eher eine Katze geschlachtet, als sich an Schwäne ranzuwagen. Also es ist wirklich, der Schwan kam ganz unten in der menschlichen Nahrungskette. Dann lieber den Pfiffi auf den Grill und irgendwie so ein Oder die Katze gegessen. Das kam viel häufiger vor, als einen Schwan zu essen. Erzählten mir nähere Verwandte, den Schwan haben wir nie eingepackt. Nee, der Schwan, den mochte keiner. So, jetzt aber, warum die Königin den Schwan essen kann. Königin Schwan essen, gebe ich jetzt mal ein. Ich google es live. Das ist Sendungsvorbereitung, wie sie sein muss. Schwan ihrer Majestät, warum isst man keine Schwäne? Da. Schwäne in England sind Eigentum der Königin. 1482, schreibt die vergessene Zeitung Neon, wurde der Act of Swans im englischen Gesetz verankert. Dieser stellt den Schwan unter den besonderen Schutz des britischen Monarchen. Das kann also sein, dass Jesus bereits durch ein Gesetz von 1482 zum König Staatsfeind ist.
Achso, nee, Staatsfeind, ja.
Wer den Schwan schlägt, ist König. König ist ein geheimes Gesetz, was keiner kennt. Und aus Versehen ist Jesus König geworden, weil er Schwan geschlagen hat. Weil der Schwäne in der Alster sind aus so einer ganz Seitenlinie aus dem englischen Königshaus, stammen die ab, wie der Prinz Ernst August.
Das ist ein bisschen Mensch mit drin, weil die auch früher gerne mal übernachten durften mit im Königsgemach. Aber ganz kurz, wenn wir schon bei Jesus sind, wir dürfen natürlich, das ist auch schon wieder ein alter Hut, die ganze Geschichte. Bei Jesus ist aber schon wieder Ärger. In der Hamburger Morgenpost stand, dass er einen Arzt bestochen hat, der ihn Atteste für Medikamente gegeben hat. Das stand jedenfalls in der Morgenpost dran. Aber weißt du was? Lass ihn doch. Also wenn er den Hustensaft so wegsüffeln will. Und die ganzen anderen Geschichten, die haben ganz schön gute Anwälte, ne? Ist mir aufgefallen. Und die gesamte Hip-Hop-Szene hat sich nicht getraut, darüber zu schreiben. Und das ist auch wieder so ein komplexes Thema. Aber ich finde auch wirklich, weil da wurde ich auch drauf angeschrieben, wir sollten darüber reden. Das sollen doch bitte die Hip-Hop-Journalisten machen. Wir sind ja auch echt nicht kein Hip-Hop-Podcast, so, ne? Und das ist mir auch alles irgendwie so in dem Privatleben von irgendwelchen Leuten, die rumzustochern, das ist mir alles auch ein bisschen zu, dann auch schon wieder fast zu boulevardmäßig. Kann man dazu stehen, wie man will, was die da tun. Aber die ganzen Fans, die sich auf einmal aufregen, dass die angeblich ihre Freundin geschlagen haben sollen, die Rapper. Ich meine, die rappen da seit Anfang an drüber, dass eine Frau eine Bitch ist und geklatscht werden soll. Und jetzt sind die auf einmal alle mega empört darüber, haben aber ewig den authentischen Lifestyle geliebt von denen. Irgendwie beißt sich da die Katze auch in den Schwanz, oder? Irgendwie verstehe ich da die Logik auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch zu alt, ich bin noch nicht in der Zielgruppe der Hip-Hop-Kultur mehr mit 45.
Das nur mal so am Rande an alle. Warum da diese ganzen Hip-Hop-Fanzines an diese Geschichte irgendwie nicht rangehen, habe ich auch wenig drüber gelesen. Erstaunlich eigentlich, erstaunlich.
Es ist erstaunlich, aber andererseits, wie gesagt, ist es nun mal so, dass da, das ist ihr Privat, die Privat haben wohl Frauen oder eine Frau sich geäußert, dass sie geschlagen wurde. Wenn das so ist, dann ist das fürchterlich und so. Aber das ist nun mal, ich kann mich in den 80er Jahren an Schlagzeilen erinnern, Jan, die ich auch gar nicht hier mehr sagen darf, die waren einen Tag in der Bild, als es noch kein Internet gab, über große Stars, die gewisse Sachen gemacht haben, mal ein Kind angefahren oder mal das oder sonst was. Und das war ein Tag in der, und dann war es nie wieder in der Zeitung. Bis heute nicht. Es gibt Anwälte und Verfügungen über Sachen, die auch erstmal geklärt werden müssen. Ne? Das muss man auch noch sagen. Und das ist auch wieder so eine Sache, keine Ahnung, inwieweit man sich da befugt fühlen sollte, da so raufzuspringen. Andererseits, dass das jetzt bestimmt bei denen im Leben öfter mal stattfindet, dass es da mal eine kleine Rangelei oder mehr gibt, das ist eh klar. Muss man selber eine Entscheidung für finden, ob man das wirklich feiern sollte oder nicht. Sollte man jetzt aber auch nicht von einem Posting abhängig machen, sondern wirklich vom menschlichen Gefühl, ob man das, vielleicht mein Lied cool findet, ob man wirklich denkt, das ist mein Lifestyle, den ich auch lieben will. Sollte man doch differenziert und auch wirklich klug jeder seine eigene Meinung bilden, finde ich.
Ja. Olli, ich sehe auf meine Themenliste, ich habe das Gefühl, wir sind, ich bin zumindest langsam am Ende. Also ich habe jetzt nicht mehr viel, wir können noch viel über Verena Balsen sprechen, alles aber auch so alte, abgegrabbelte Themen.
Auch schon, guck mal, eine Woche, wenn man eine Woche nicht in der aktuell ist, ne, dann, wenn man eine Woche nicht aktuell ist, dann sind die Themen schon wieder ganz schnell weg, weil die alle schon so abgearbeitet worden sind. Weil so schnell funktioniert die Welt nun mal auch inzwischen. Also wenn man sich in dieser Welt bewegen will. So. Ich hatte noch ein Thema, ich habe auch auf YouTube gesehen, eine Sache, die mir öfter mal angeboten wurde, die ich echt auch nicht verstehe. Das verstehe ich weder im Amerikanischen noch im Deutschen, ist Comedy Roasting. Wo Leute sich gegenseitig in die Pfanne hauen und gegenseitig beleidigen. Und dann muss man immer so, wenn man beleidigt wird, so mitklatschen und lachen. Ja, geile Beleidigung, hast du mir geil an reingesammelt. Ich finde, das ist auch so eine moderne, perverse Art von Selbsterniedrigung, die dann irgendwie zeigen soll, wie locker man noch ist. Dabei ist eine Beleidigung auch einfach oft eine Beleidigung, oder? Würdest du dich jemals in so ein Roasting setzen, Roasting auf Jan Böhmermann oder da mitmachen?
Ach nee, ich glaube, ich habe eh jetzt in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, wie geht das eigentlich so weiter? Ich glaube, so ein Roasting, ist das, muss das... Muss man das machen? Ist das, warum macht man das?
Keine Ahnung.
Ist es nicht so eine, in Deutschland so, dann doch eher C- oder D-Liga? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann da irgendwie, keine Ahnung.
Ich hab's,
Mark Terenzi oder sowas. Roasting genau, von ja. Mark Terenzi.
Es ist nicht, in Deutschland ist es eine C- und D-Liga-Nummer, aber in Amerika ist das auch mal eine größere Nummer gewesen oder Leute haben, aber auch nur eine Zeit lang. Ich habe mal ein Ding gesehen mit Chevy Chase und der wurde so beleidigt, dass der wirklich auch zutiefst beleidigt, der war sich glaube ich auch gar nicht im Klaren darüber, was da gemacht wird, der wirklich da zutiefst beleidigt auf dem Stuhl saß und da war das Konzept auch schon über 10 Jahre her oder so, relativ neu noch. Ich glaube, manche Sachen sollte man auch nicht ins Deutsche, also so musste man nicht adaptieren, weil sie dann auch nicht unbedingt besser werden. Ich fange heute mit einer Serie an. Das will ich noch kurz sagen. Die Brücke habe ich noch nicht gesehen. Hast du die gesehen? Soll ein bisschen übernatürlich sein. Schwedisch-dänische Variante gibt es schon länger. Ich glaube, ich brauche so eine Krimi. Hast du? Ich habe gesehen auf Tour Broadchurch. Das ist zwar schon voll alt, aber ich hatte das nie gesehen. Die erste Staffel ist sehr gut. Zweite und dritte lassen erahnen, dass die nicht mehr so gut waren. Deswegen die erste war sehr gut. Hast du das gesehen?
Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe gerade empfohlen bekommen, Killing Eve. Ich glaube, es ist eine BBC-Produktion. Die soll fantastisch sein. Das ist das Nächste, was ich mir reinschrauben werde. Ich glaube, die dritte Folge von Tschernobyl ist auch online. Die muss ich mir auch mal nochmal reinziehen.
Ach, gibt es zwei Folgen mit Tschernobyl?
Ja, ich glaube zwei. Es kann aber sein, dass eine neue jetzt rausgekommen ist. Ich darf ich noch mal zum Ende ein bisschen schwermütig werden, Olli?
Ja.
Wofür, weißt du, weil ich frage mich, weil, da ist wieder so viel passiert. Du bei Elton John. Ich Verb Österreich. Einfach ich Österreich. Du Elton John, ich Österreich. Wie soll das eigentlich weitergehen? Ich meine, wir sind jetzt hier aneinander gekettet, aneinander gefesselt. Wir sind alles Ehepaar. Wir werden hier bei Spotify ewig bleiben. Aber in der Welt da draußen, was machen wir denn da? Wie soll das denn weitergehen? Wie soll das denn überhaupt allgemein weitergehen? Wie lange muss ich das denn eigentlich noch machen? Wann kann ich nicht mal einen richtigen Job machen? Irgendwas Vernünftiges. Irgendwas, wo man was in der Hand hat. Nicht immer nur Medien, Medien, Medien. Irgendwie mal was, mal weg vom Sendungskünstler hin zum Werkkünstler. Mal was schreiben oder einfach mal, oder... Wird das nie passieren? Was machst du, Olli?
Ich versuche gerade hier wieder was anzuschließen, weil ich wollte noch eine schöne kleine Melodie. Warte mal, vielleicht klappt's ja jetzt.
Ich dachte, ich...
Das ist genau das Richtige. Ich habe dir gefolgt.
Wie geht das jetzt weiter, Olli? Wie geht das weiter? Wie soll das denn jetzt weitergehen?
Willkommen in meiner Welt. Du wirst älter, kriegst jetzt erstmal eine Identitätskrise. Das wird dich 1-2 Jahre deines Lebens nochmal kosten mit grauen Haaren. Und dann wirst du einen zweiten Lebensweg einschlagen. Und der wird vielleicht... Dann
nochmal alles von vorne, Harley Davidson oder irgendwie Christian Lindner mäßig, Haartransplantation, nee, um Ibiza rumkurven oder wie?
Auf D-Max. D-Max ist eine schöne Männersendung. Echt jetzt. Für schwermütige Männer. Burnout nach dem Medienrausch. Männer ab 40 tauschen sich auf D-Max aus mit Jan Böhmermann. Oder mach doch so eine Sendung, wo du dich mit so einer Kiste um die Welt schicken lässt, wenn du 40 wirst. Und guckst dir mal so Jobs an. ProSieben hätten wir das im Angebot. Und dann gehst du so rum und guckst dir andere Kulturen, andere Länder an. Das soll gut laufen. Damit kann man sich...
Was ist denn unser Plan B? Ich habe das Gefühl, wir haben gar keinen Plan B. Ich habe, weißt du, Leute sagen immer, ja, Jan, du musst mal was Vernünftiges machen. Oder mach doch mal einen richtigen Job und so. Aber ich wüsste gar nicht, welchen.
Mach doch noch eine schöne Meldung, Stand-Upper.
Ja? Ist das ein Upgrade oder ein Downgrade?
Nee, ganz ehrlich, was ich in deinem Portfolio noch vermisse, sage ich dir als Fan deiner Kunst auch, Jan, was ich ja immer noch geblieben bin, die Distanz, die bewahre ich mir auch zwischen Freundschaft und auch hoher Anerkennung. Was mir fehlt, ist eine geile One-Man-Show von dir. Und zwar einfach auf die Bühne und all den Scheiß, den man auch früher gerne, warum man eigentlich angefangen hat, den mal wieder rauszuhauen. Eine unbefreite Sendung, eine kleine One-Man-Show, das einfach mal testen. Olli Dittrich macht das immer mit Ditsche ja auch. Ich finde sowas ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde das befreiend. Ich war gerade auf Tour, habe jeden Abend gelabert und fühle mich auch so ein bisschen, als hätte ich Buße getan. Und ich habe auch sehr viel persönliche Sachen erzählt. Ich war aber auch kein Seelenstrip, sondern man öffnet sich der Welt wieder. Der Welt da draußen.
Ist das eigentlich die einzige Art von Kommunikation, die wir hinbekommen, wenn wir auf einer Bühne stehen und auf Leute einreden?
Weil wir privatmenschliche Krüppel, weil wir Krüppel sind, weil wir das Wort, also falls wir, weil wir es nicht hinkriegen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, privat gut kommt, also wir kanalisieren viel auf der. Ich habe mal gesagt auf der Bühne gerade vor Tour, die Bühne ist meine Rache. Und vielleicht stimmt das sogar.
Und ich will jetzt am Ende noch kurz was an Österreich sagen. Ich habe versprochen, dass ich jetzt was Exklusives sagen will.
Ja, genau.
Ich mache ein bisschen. Ich habe in dem Interview, weil mir der Interviewer vom ORF gesagt hat, Thomas Bernhard hat gesagt, Österreicher sind 6,5 Millionen Debile, habe ich gesagt, ja, mittlerweile sind es 8 Millionen Debile. Das war nur ein Witz. Ich habe es nur gesagt, weil ich so gelitten habe innerlich, weil ich das einfach nicht ertragen habe, was das da.
Komm, hey.
Die Regierung da politisch, ich habe einfach gedacht, dass Leute, die so eine Regierung wählen, müssen debil sein. Das war nur ein Scherz. In Wirklichkeit sind die meisten Österreicher sehr, sehr nett und gar nicht debil. Es gibt wenige Debile. Ungefähr, in Österreich sind es ungefähr 17% Debile. Aber es kann sein, dass demnächst ein bisschen weniger werden.
In diesem Wollen wir noch Sinne, die 5 Großen in Österreich nächstes Mal machen? Kleine Aufgabe für die nächste Sendung.
Die 5 Großen Österreicher, die von Deutschland annektiert werden. Es gibt nämlich das Phänomen, die coolen Österreicher schnappen sich die Deutschen und die beschissenen Österreicher schieben die Österreicher uns rüber. Weißt du? Das ist fies. Ja. Warum ist er abgespeichert als Deutscher? So, aber zum Beispiel Beethoven, sagen viele, ist ein Österreicher, weil er da in Wien am Rumklimpern war, aber in Bonn ist er geboren.
Können wir vielleicht noch, Niki Lauda ist gestorben. Das sind sowieso einige, wir haben gleich über die ganzen Toten geredet.
Wir können jetzt nicht am Ende Niki Lauda jetzt, nee.
Doch.
Traurige Miguel. Geschichte, aber so ist es. War 70.
Alles Gute. Ja. Wie hieß die Mutter?
Ja, von Niki Lauda? Mama Lauda. Das war das letzte Mal, dass man diesen Witz gemacht hat. Das war Fest und Flauschig. Es ist der 26.
mit so einem großartigen Witz können wir das ja noch nicht beenden.
Doch. Ich muss mich entschuldigen.
Das war doch ein super Ende.
Ja. Na gut.
Du bist eine echte Freundin. Habe ich sehr gelallt am Ende?
Nee, das war authentisch, fand ich.
Okay, authentisch. So schön, dass du aus der Klinik wieder raus bist.
Ja.
Ich bin heute in Weimar, Leute. Ich habe eine Veranstaltung heute Abend in Weimar. Da ist, ach Mensch, erzähle ich nächste Woche, wie es war. Habt eine schöne Woche. Geht bitte alle wählen. Was denn los?
Ich wollte Sue eigentlich noch ganz fragen. Hm? Also geht das Aufgedunsene von den Medikamenten wieder weg oder bleibt das jetzt so?
Das ist nicht von den Medikamenten. Mir schmeckt es.
Geht wählen. Eine wunderschöne Woche. Danke.
Geht wählen. Liebe
Grüße.
Geht heute wählen.
Geht jetzt wählen.
Geht bitte heute nicht wählen.
Mehr. Geht jetzt wählen.
Nervt uns nicht. Geht wählen und dann schaut, wie sich die Zukunft Europas heute Abend um 18 Uhr, wenn Jörg Schönborn in der ARD die Zahlen vorliest, rosig wie eine aufgehende Blume vor euren Augen entfaltet. Alles wird besser heute Abend um 18 Uhr, wenn ihr wählen geht. Geht wählen. Geht alle wählen. Europawahl ist heute. 40 Kreuze kann man machen, aber man darf nur eins machen bei einer demokratischen Partei. Egal welche, aber keine verfickten Nazis, denn sie sind alle gleich. Sie waren immer gleich, sie wollen das Gleiche und sie verarschen euch. Das war eine kleine Zerstörung von Nazis, das kann wirklich jeder. Heute mit seinem Kreuz, mit ihrem Kreuz bei der Europawahl. Gehen Sie wählen. Wählen Sie, wählen Sie, wählen Sie, wählen Sie. Gewinne, 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 gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. Wenn nicht für Sie, dann für Ihre Kinder. Mit dabei sein, jetzt geht's los.
Jetzt ist aber Schluss.
Jetzt reicht's. Die Mugge ist aus. Das war's. Liebe Leute, wenn ihr genervt seid von irgendwelchen Sachen, ne, lasst es uns nicht wissen. Bis dann. Tschüss.
Nee, fickt euch nicht. Tschüss.